Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Der schrieb dann zur Premiere der Bierstedt ganz im goethischen Sinne mit langem, wallendem, lockigem Haar.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Man muss dazu wissen, die Leute, die mich nicht kennen, ich habe null Haare mehr, alles ist weg.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Uppala, Mann, das dauert hier noch zu lange.
So, und das?
Warte.
Geht ja schon, das ist kein Problem.
Guck mal, die Flasche geht schon los, dass man die Flasche Sekt nicht wirklich aufkriegt. Aber doch, ich denke schon.
Das ist Detlef Bierstedt. Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Bekannt ist er unter anderem als Stimme von Jonathan Frakes, Bill Pullman, John C. Reilly und natürlich als deutsche Stimme von George Clooney. Außerdem liest er unzählige, ewig lange Hörbücher. Und steht oft auf der Bühne für Live-Hörspiele oder Prima-Vista-Lesungen mit Oliver Rohrbeck. Zuletzt war Detlef in Babylon, Berlin, als Berliner Oberbürgermeister Gustav Böß zu sehen. Er erzählt uns, wie er erst Maurer war, dann Operator eines riesigen Computers wurde und schließlich doch an der Schauspielschule landete. Und warum er in der DDR Dachlatten klauen musste. Zweimal.
Wir trinken Sekt. Du hast dir Sekt gewünscht.
Jawohl.
Wie kommt es dazu? Vielen Dank.
Ja, ich bin eigentlich Nomen ist Omen Biertrinker, nach dem Namen Prost. Bierstedt. Aber ja. Da wird man immer dicker und noch dicker. Und dann, außerdem wird man auch so schnell satt davon. Und deswegen habe ich mich ein bisschen mehr auf Wein und auf Sekt so ein bisschen rüber geswitcht. Und ja, trinke auch ganz gerne mal einen schönen kühlen Sekt.
Sehr gut. Und er ist trocken.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Die Zeiten mit dem süßen Sekt, die sind lange vorbei.
Aber es gab welche.
Es gab welche, ja. Noch, also als wir noch ganz jung verheiratet waren, da haben wir mal so einen österreichischen Wein. Nürnsteiner Nussberg hieß der. Schweineteuer, sausüß, grausig. Aber da hat man noch gesittet getrunken. Da haben wir eine Flasche Wein an einem Abend zu viert getrunken.
Ja.
Heute trinken wir vier Flaschen zu zweit. Aber gut, aber nicht immer, aber gut.
Schön, dass du vorbeigekommen bist. Wir reden ein bisschen über dich und essen dabei kleine Sachen.
Sonst ich werde kleine Sachen essen. Können wir reden.
Du bist Schauspieler.
Ja.
Und liest ganz viele Hörbücher, Hörspiele. Mhm. Und das machst du schon sehr, sehr lang.
Ja, angefangen habe ich mit dem Theater, aber die Hörbücher und das Synchron mache ich schon, ja, 28 Jahre. Also die Hörbücher gab es, wenn
man auf den falschen Knopf drückt, dann ist alles versaut. Entschuldige.
Nein, das macht nichts, du konntest ja nicht wissen. Das ist eine kleine Überraschung für nachher, für später noch.
Du bist in Ost-Berlin geboren.
Ja, leider. Aber das konnte man sich ja nicht aussuchen. Aber ich weiß auch nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in Ost-Berlin geboren wäre. Weil dadurch hat sich doch bei mir eine Eigenständigkeit entwickelt, um gegen diese diktatorischen Apparaturen der DDR vorzugehen. Und die haben in mir vielleicht so ein bisschen was wie Rückgrat entwickelt, was, glaube ich, in dem Beruf gar nicht so verkehrt ist.
Gibt es denn da, also wenn du sagst, leider, da gibt es ja garantiert viele Gründe dafür. Du bist 84?
84 habe ich das wohl gelobte Land verlassen dürfen, nachdem wir 80 einen Ausreiseantrag gestellt haben, haben sie uns dann 4 Jahre warten lassen. Und 84 durfte ich das Land dann endlich mit Familie verlassen. Mhm. Ja, der Grund natürlich, warum stellt man so einen Ausreiseantrag und warum sage ich, ich bin leider da geboren worden, weil ich fühlte mich, von Kleinkind auf kann ich nicht sagen, mit meinen Eltern war ich gut unterwegs und bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof hat man davon nichts gemerkt. Aber es fing dann an mit der, eigentlich fing es an mit der Einschulung. Und dann ist das schon vielleicht ja auch so ein Grund, warum ich, man könnte eigentlich sagen, die DDR hat mich dazu genötigt oder mir blieb nichts anderes übrig, als diesen Beruf des Schauspielers zu ergreifen. Mhm. Weil alles andere wurde mir verwehrt, weil ich nicht in der FDJ war und auch nicht bereit war, da in irgendeiner Weise mich zu beteiligen. Und da die Freiheit der Andersdenkenden wurde da nicht so wirklich gern gesehen. Auch wenn man zu Rosa Luxemburg rennt, aber die Worte, die sie benutzte, wurden da nicht so angewandt. Nee, jedenfalls, also ich habe so gemerkt, für mich ging es eigentlich mit der Einschulung los. Ganz erstaunlicherweise gab es zu meiner Zeit immer noch so, später als meine Kinder zur Schule gegangen, war eigentlich jeder in der Pionierorganisation. Zu meiner Zeit war es so die Hälfte, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, die da rein ging. Aber zur Einschulung, da ist man, ich war 7 schon, ja. Da wird man auf die Bühne gestellt und dann wird man, wenn die Schüler aufgerufen, und dann gab es immer schon die Kinder, die in diese Pionierorganisation durften. Ja. Und du kannst dir vorstellen, wenn man als kleiner Pippel sitzt und dann werden die Kinder, kriegen die ihr Halstuch da um und dann denkst du, oh, das will ich auch haben. Mein Vater auch vorher schon gesagt, also da möchte ich auch und so. Und der hat gesagt, nee, mein Lieber, wir hatten gerade die braunen Halstücher und jetzt sind es blaue Halstücher und ich möchte, dass du zur Schule gehst, um Leben und Lesen und Schreiben zu lernen. Ja. Und nicht dich mit irgendwelchen Halstüchern, aber ich war trotzdem sauer und fand das gemein und fand das eigentlich ungerecht, dass die da oben stehen dürfen und ich nicht. Und dann hat sich die ganze Sache verkehrt ins Gegenteil, weil die wunderbar netten Pionierleiter und Gruppenleiter, wie sie da sich nannten, die haben dann immer die Klasse geteilt mit der Pioniergruppe. So, die Pioniere gehen heute ins Theater und ihr müsst nach Hause. So, die Pioniere machen jetzt das und ihr müsst nach Hause. So, die machen jetzt das. Und ich dachte, was sind das für Arschlöcher? Ja. Ich bin nur ein armes, kleines Kind. Mein Papa hat mir das nicht erlaubt. Und die behandelt mich, als ob ich ein Aussätziger wäre. Das müssen richtig schlechte Menschen sein. Hatte sich bei mir in meinem kleinen Kinderkopf, hat sich das so manifestiert, dass ich sage, nee, ich will mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Nie und nimmer, mein ganzes Leben nicht. Das hat sich so festgezurrt, die sagen, oh, die Pioniere machen jetzt das und die anderen nicht. Ja. Und ich gesagt, so eine ätsche-bätsche Menschen mag ich nicht. Und das hat sich so festgekrallt in mir. Dann kam ja die Zeit, wo die FDJ dann kam. Ich dachte, nee, Kinder, FDJ, nee. Dann in der 8. Klasse war die Entscheidung zum Gymnasium. Also bei uns hieß es EOS, erweiterte Oberschule, was hier jetzt Gymnasium wäre. Also da musste man natürlich dann in die FDJ eintreten. Oder man musste 1,0 haben. Dann hätte man es auch geschafft. Aber ich hatte 2, bisschen was. Ja. Mit FDJ wäre es locker gegangen. Und der Klassenlehrer ist auch zu meinen Eltern. Und dann sagen sie doch dem Detlef, der soll in die FDJ eintreten, dann kann er zur EOS. Und nee, macht er nicht. Und schon blieb mir nichts anderes übrig, als bis zur 10. Klasse da zu bleiben. Ich hoffe, er hat langweilt gehen, wenn ich hier so viel rede. Dann habe ich die 10. Klasse zu Ende gemacht, habe mich dann in der 9. beworben. Ich wollte dann, da gab es den zweiten Bildungsweg, da konnte man Berufsausbildung mit Abitur machen. Ja. Was ich im Prinzip sowieso besser fand. Ich dachte, ja, lernst du einen handwerklichen Beruf und machst trotzdem Abitur und kannst dann irgendwas studieren, was du dann irgendwann willst, wo ich noch nicht wusste, wo ich überhaupt hin will. Und dann habe ich also 9. Klasse mich beworben, halbjahres 10. Klasse. Ich wollte zum Bau. Ich wollte also so Bau, also Maurer mit Abitur. Ja. Dachte, kannst du was handwerklich, kannst du mal irgendwann was bauen und hast trotzdem irgendwas im Koppel. Immer wieder abgelehnt. Dann habe ich mich freiwillig in der 10. Klasse zu 5 Prüfungen gemeldet, damit mein Durchschnitt auf 2,0 runterkommt. Okay. Und habe das auch geschafft, habe die Prüfung auch ganz gut abgelehnt, bin wieder hin. Nein, sie sind der Schlechteste. Sag ich, das kann nicht sein. Aus meiner Klasse hier sind 5er. Ja. Die sind eindeutig schlechter als ich. Und die sind hier. Naja, außerdem sind sie ja nicht in der FDJ. Okay. Nur war auch die Schulzeit vorbei, also musste ich irgendwie anfangen, eine Lehre zu machen. Also bin ich dann Maurer geworden, also Baufacharbeiter hieß das. Und ja, das war nicht gerade der Traumberuf, aber immerhin, man hat ein Handwerk gelernt, war jetzt nicht das Schlechteste und man hat gelernt, dass man so ein bisschen bodenständig sein sollte im Leben.
Wie alt warst du da?
Schulabschluss war mit 17, ja, weil ich mir, wie gesagt, mit 7 erst eingeschult worden, mit 17, da bin ich also die Baulehre angefangen, nach 1,5 Jahren Baulehre wurde meine Freundin, jetzige Ehefrau, schwanger, passte wie Arsch auf Eimer. Sie war in der 11. Klasse. Dann war ich da erst 16. Nee, ich war 17. Ja, sie war in der 11. Klasse und wir haben das Kind kam dann in der, das war das Einzige, was vernünftig war, in den großen Ferien zur Welt, sodass sie ihre Schule nicht unterbrechen musste, obwohl sie da auch Schwierigkeiten hatte. Die wollten nämlich eigentlich canceln. Aber da gab es einen kleinen Schülerprotest und da hat Gabi ihre 12. Klasse da machen können und ich habe sie dann immer mit einem Kinderwagen von der Schule abgeholt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann musst du ein halbes Jahr früher ausgelernt, weil du musst ja ein bisschen Geld verdienen. Und fand aber diesen ganzen Job nicht so wirklich toll. Und dachte mir, okay, dann warst du im Baufachschulstudium eben halt anfangen. Musst du ein Bauingenieur oder so was. Gott sei Dank haben sie mich nicht. Also, das wäre nicht geworden, weil meine Maurerprüfung halt nur bestanden, weil meine Frau meine Bauzeichnung immer gemacht hat. Weil ich konnte ja keinen geraden Strich da malen. Das wär, glaube ich, nicht geworden. Aber ich gehe also hin, bewerbe mich da zum Bauingenieurstudium. Und komme da an und da sitzen dann vier Dozenten mir gegenüber. Ich war, wie gesagt, 17, hatte schon ein Kind an der Backe.
Ja.
Und dann sitzen die mir gegenüber und sagen, Herr Bierstedt, Sie sind heute unser bester Bewerber. Dann gehen wir, hallo, ist doch gut, dann geht ja mal was.
Mhm.
Und dann blättern sie so also rum und sagen, oh, Sie sind ja gar nicht in der FDJ. Ich denke, oh, geht das wieder los? Da habe ich denen irgendwas erzählt, von wegen meine Eltern religiös, christlich erzogen. Mhm. Weil der Blödsinn stimmt überhaupt nicht, aber irgendwann muss man ja den Leuten sagen. Und dann machen sie, schieben mir da während des Gesprächs den Aufnahmeantrag für die FDJ drüber. Und dann sitzt du natürlich da und grübelst, was machst du denn? Aber ich dachte, nee, Kinder, so geht das nicht. Dann habe ich kein Röckchen. Kann ich mir nicht mehr in den Spiegel angucken. Und dann habe ich denen auch gesagt, ich möchte, sie haben mir gerade gesagt, ich bin der beste Bewerber und ich würde gerne wegen der Leistung angenommen werden und nicht wegen der Unterschrift.
Ja.
Also kann ich das leider nicht machen. Also wenn ich während des Studiums merke, die FDJ ist sowas Tolles, dann werde ich das gerne machen. Aber jetzt möchte ich nicht wegen der Unterschrift immatrikuliert werden. Stand natürlich dann nachher an der großen Tafel, der Bierstedt muss sich noch in der Praxis bewähren. Also war ich wieder Maurer. Ja, und dann hatte ich dazu aber nicht wirklich Lust und habe dann in Berlin so Wanderschaft aufgenommen. Dann an der Litfaßsäule so ein Plakat gelesen, dass so ein großes Kraftwerk Mitarbeiter in der Operation, in der Programmierbranche da braucht. Also sie brauchten für ihren großen Computer, brauchten sie Operator. Das ist also ein ganz toller Job. Aber ich dachte, erstmal sauberer wird es sein als auf dem Bau. Und habe mich da beworben und dann war ich dann Operator an der BSM-6. Das war eine der größten Computeranlagen, die die DDR da entwickelt hatten. Das war also eine Riesen. So dieser Raum hier mal drei und alles vollgestellt mit irgendwelchen leuchtenden Krams. Das war halt der Riesencomputer. Und meine Arbeit bestand dann darin, das war dann damals halt nur mit Lochkarten, stapelweise Lochkarten, die Programmierer und zum heruntergebracht haben, in den Eingabeschlitz. Im Drei-Schicht-System immer ein Eingabeschlitz und dann um den ganzen Ding rumlatschen und dann, wenn es fertig war, aus dem Ausgabeschlitz wieder rausholen und die gedruckten Papiere abreißen und in die Ablage legen. Im Drei-Schicht-System war sehr erhebend, aber immerhin es war warm und sauber. Aber dachte ich, kann es auch nicht sein. Und dachte, entwickelst du dich halt weiter und wirst dann so einen Lehrgang für Daten verarbeitet. Da wirst du dich da halt ein bisschen entwickeln.
Mhm.
Und bin dann nach zwei Tagen krank geworden, weil mein Sohn in der Krippe mir die Gelbsucht angehext hat.
Scheiße.
Dann bin ich mit Gelbsucht ins Krankenhaus gekommen und war dann auf der Isolierstation. Meine Frau rief mir dann nach drei Tagen zu, dass mein Einberufungsbefehl da wäre. Okay. Und dann war da ich aber nun drei Monate im Krankenhaus. Musste sie dann da zum Bahnhof mit dem Zettel vom Arzt, dass ich leider Gelbsucht habe, weil ich also das erste Mal ausgemustert. Und dann hatte ich sechs Wochen danach noch Krankschreibung. Oh nein, nee, länger, viel länger. Und latschte immer durch Berlin und langweilte mich und las da plötzlich an so einem Laternenpfahl, Laientheater sucht Mitglieder. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich gehe da mal hin. Wie jetzt, du gehst da hin? Naja, ich weiß ja nicht, was ich machen soll, ist so langweilig immer hier. Und dann bin ich da hin und mit dem so ein Gedicht aufgesagt und den Sketch hier gespielt und fand es eigentlich ganz lustig. Und dann saßen wir so in der Kneipe nach so einer Probe und dann habe ich so ein bisschen über das Leben erzählt, dass ich eigentlich leider nicht studieren darf in der DDR, weil ich nicht FDJ habe. Und da meinten die dann, als Schauspieler brauchst du kein Abitur, weil das ist eine Fachschule. Ich dachte, hä? Brauchst du kein Abitur? Wo ist die Schauspielschule? Und dann bin ich am nächsten Tag da hingefahren und ich muss wirklich dazu sagen, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Diese erste Zusammenkunft mit Theater, aber so war in diesem kleinen Laientheater, wo wirklich nur ein paar Gedichtchen aufgesagt haben, das hatte mit Theater, ehrlich gesagt, nicht so wirklich was zu tun. Aber ich dachte, die Chance, der studieren ohne Abitur, Quatsch, ohne FDJ und ohne Abitur, FDJ ist ja noch eine andere Sache, aber und habe mich da beworben und dann haben sie mir zwei Stücke aufgehalst, den Valentin vom Faust und noch irgendwas. Und dann, nee, noch an den Revisor, der Revisor von Gogol und dann noch, das wird, weiß ich nicht mehr. Und dann bin ich zu dem Laientheater-Regisseur und habe gesagt, du, ich muss da vorsprechen in sechs Wochen, wir müssen da was machen, weil ich weiß ja nicht, wie das geht. Und dann haben wir das inszeniert, also vor allen Dingen den Revisor, sehr mit vielen Requisiten, wenn der da seine Geschichten erzählt, da wo er da alles Mögliche da verscherbelt. Und dann habe ich jetzt vorher gespielt. Die haben sich alle bepümmelt, verlachen. Und haben mich dann gefragt, ob ich denn das alleine gearbeitet hätte. Mhm. Dann sage ich, nee, das habe ich mit dem Regisseur von dem Laientheater gemacht. Und ja, dann können wir sie leider nicht nehmen, weil wir möchten ja einen Unbeleckten. Wir wollen ja wir wollen ja das sehen, was er von sich aus mitbringt, der junge Student.
Mhm. Okay.
Dann bin ich wieder zu dem Regisseur und gesagt, ich muss noch. Und die haben sie gesagt, aber das hat uns so gut gefallen. Kommen Sie in einem Vierteljahr nochmal wieder. Mhm. Oder waren wir ja, weiß ich nicht. Jedenfalls durfte ich zu diesen Studien dann nochmal wiederkommen. Und sprechen Sie in Valentin aus dem Faust und noch was. Und dann bin ich also wieder hin zu dem Regisseur und gesagt, wir müssen ein anderes Stück machen, aber nicht so auffällig. Und dann haben wir das wieder inszeniert. Und dann haben die mich genommen. Da waren 600 Bewerber und 25 haben sie genommen und ich war einer von denen. Und dann stand ich auf einmal in der Schauspielschule. Ich, Maurer. Von Dutten und Blasen, keine Ahnung. Neben mir waren lauter Schauspielkinder oder Leute, die eben halt so Theater besessen waren, die als Beleuchter, als Requisiteur schon Bühnenluft geschnuppert hatten und wollten unbedingt zum Theater. Ich wollte einfach nur irgendwas studieren. Mir war das eigentlich ja. Oh Gott, dann stand ich da rum in dieser Schauspielschule und hatte keine Ahnung. Erste halbe Jahr war Etüdenseminar. Etüdenseminar, ich weiß nicht, wenn ich mir das vorstelle, Etüdenseminar ist das erste Mal auf die Bühne treten und die Angst vor der Bühne zu verlieren. Also man legt dann einfache Gegenstände auf die Bühne und der Student soll dann hochgehen und damit irgendwie einfache Abläufe so darstellen. Mhm. Also zum Beispiel liegt eine Axt auf der Bühne, dann geht man voller Fantasie da hoch und hackt Holz.
Ja.
Aber es geht eigentlich nur darum, dass man überhaupt auf der Bühne sich präsent fühlt und sich irgendwas einfallen lässt, irgendwas zu machen. Das war mir einfach viel zu doof. Ich dachte, das kann doch nicht der Beruf des Schauspielers sein, wenn mir einer da eine Axt hinlegt, da hinzugehen und einen Hack, also den Hauklotz dazu. Das habe ich immer, ich saß hinten in der Ecke und dachte, hoffentlich ich nicht. Dann standen immer so Bänke auf der Bühne, dann sollte man sich hinsetzen und warten spielen oder irgendwas. Mhm. Im Nachhinein weiß ich, dass es eigentlich ganz gut ist. Jetzt würde ich jedem auch sagen, mach mal das, damit du so, aber da fand ich das so blöd. Habe immer gedrückt und dann irgendwann sagte der Dozent in der Bierstadt, Sie waren aber noch gar nicht dran, oder? Nee, nicht wirklich. Und dann bin ich da auf die Bühne und stand da neben dieser Bank da rum wie ein Idiot. Und fällt Ihnen nichts ein? Sag, nee, fällt mir nichts ein. Ja, dann sind Sie hier wohl falsch. Ja, dann bin ich hier wohl falsch. Dann bin ich zur Tür hier und kurz bevor ich die Tür erreicht habe, ich gesagt, nee, mir fällt doch was ein, das kannst du jetzt nicht machen, das kannst du nicht bringen. Und dann bin ich einfach und habe mich auf die Bank gesetzt und habe auf die Uhr geguckt und habe Beine übereinander geschlagen. Und dann wartet ja auch schon, mehr wollte der ja nicht sehen. Einfach nur, dass man sich da hinsetzt und auch selbst wenn ich eingeschlafen wäre auf der Bank, hätte das Uhr gereicht.
Ja.
Aber, und dann war der Knoten geplatzt, Etüdenseminar habe ich dann überstanden. Und dann habe ich die Schauspielzeit eigentlich ganz gut über die Runden gekriegt.
Wie kam denn das bei deinen Eltern an?
Naja, nicht so wirklich gut. Also ich fand das mit dem Maurer jetzt auch nicht den Brüller, aber da war wenigstens, das war ein Handwerk, damit konnten sie was anfangen. Mhm. Meine Eltern sind ganz einfache Menschen, die nettesten der Welt, also waren, nehmen wir schon lange nicht mehr, aber eben halt ganz wirklich. Mein Vater hat allerdings, war eigentlich Schriftsetzer, aber durch den scheiß Krieg wurde seine Klitsche zerbombt und der hatte nichts mehr, hatte immer auch schon ein Kind und deswegen musste er Geld und hat sich dann einfach als Kohlenträger durchgeschlagen. Mhm. Und das war ganz richtig schlecht für ihn, weil das hatte mit seinem Intellekt und mit seiner Klugheit nichts zu tun, aber er hat es immer halt durchgezogen, bis der Rücken kaputt war. Aber er hat uns super ernährt und über die Runden gebracht. Aber jetzt Schauspieler, was soll denn das sein? Das ist doch kein Beruf, um Gottes Willen. Ich wusste auch noch nicht, wie es wird. Also man wusste das ja nicht. Hm. Aber die Schule habe ich gut überstanden. Das war da kamen dann natürlich noch politische Sachen wieder dazu, weil dann waren ja nur 3 Jahre. Die Schauspielschule damals waren ja jetzt ins 4 Jahre, weil die Hochschule ist. Damals waren 3 und im letzten halben Jahr machte man immer eine Studieninszenierung. Also das ganze Studienjahr am Schluss machte dann immer eine gemeinsame Inszenierung. Und wir sollten damals die Tage der Kommune machen von Brecht und hatten das Pech, dass da zwei junge Regiestudenten waren, die sich verwirklichen wollten mit diesen jungen, aufstrebenden Schauspielschülern. Mhm. Und die waren dann so genial und haben uns dann in so eine Wohnung gebeten, wo die Kostümbühnenbildnerin da wohnte und hatten dann Luftballons da drin aufgepustet. Und in der Ecke lagen lauter Westzeitschriften. Also alle setzten sich in die Ecke und guckten die Zeitschriften an. Keiner spielte natürlich mit den dämlichen Luftballons. Und sie waren dann ganz enttäuscht, dass wir nicht mit den Luftballons spielen. Und warum wir nicht so kreativ wären. Und haben uns ja noch gesagt, dass wir also, dass sie keine Konzeption uns verraten werden. Sie haben eine, aber die wollen, dass wir das selber alles entwickeln. Okay. Sie wollen nur, wir haben in der Probebühne vom Berliner Ensemble geprobt. Da sollte dann später auch die Aufführung sein. Mhm. Und die Schauspielschule ist in Schöneweide. Das sind also etliche S-Bahn-Stationen für Leute, die nicht aus Berlin sind. Fährt man ungefähr eine halbe Stunde mit der S-Bahn. Und wir sollten alles, was uns an die Kommunen erinnert, was wir auf dem Weg finden, alte Mülltonnen, kaputte Stühle, wo man so Barrikaden bauen könnte, das sollen wir mitbringen. Was natürlich jeder Schauspielschüler mit 20 hat nichts anderes zu tun, als irgendwelche Mülltonnen zu suchen und damit hinzuschleppen. Also kam natürlich keiner mit irgendwas. Wir kamen mit gelerntem Text da an und kamen links und rechts aus der jeweiligen Gasse, wer dran war, hat den Text aufgesagt und ist wieder abgegangen. Und die haben uns auch weiterhin nichts verraten, weil die meinten ja, irgendwann wird sich ja was entwickelt. Und irgendwann werden ja die Schauspieler schon mal irgendwas machen. Hat aber keiner. Und dann wurden sie immer unruhiger, weil der Premierentermin rückte immer näher. Und dann wurden sie immer garstiger und fingen immer an, uns zu beleidigen und zu beschimpfen. Und irgendwann hatten wir Mittagspause, saßen in der Kneipe. Und an der Schauspielschule, auf dem Bauen habe ich nicht getrunken. An der Schauspielschule habe ich angefangen mit dem leidigen Alkohol.
Okay.
Da hatten wir unsere Stammkneipe, hieß Haus 2. Die Schauspielschule war Haus 1, die Schauspielschule war Haus 2. Und dann in so einer Mittagspause warst du in der Kneipe da. Und dann nach der Pause, also hatte man schon ein bisschen 2, 3 Bier getrunken. Und meine Kollegin, die hatte ihren Auftritt und wurde da aufs Blödeste beschimpft. Ruth Reinicke ist übrigens heute eine sehr gute Schauspielerin geworden. Aus der ist richtig was geworden. Mit Theater, die ist im Theater auch sehr viel, sehr treu geblieben. Hat lange Jahre am Maxim Gorki gespielt. Ab und zu sieht man sie im Fernsehen. Eine sehr gute, aber damals war sie auch noch sehr zurückhaltend. Und da kam jemand aus ihrer Gasse und sagte ihren Text und wurde dann angeblökt, wie fantasielos und blöde und ob wir denn, warum wir denn überhaupt diesen Beruf haben wollen. Und dann bin ich aus der Ecke gepest und habe gesagt, wer hier der Idiot ist und wer den Arschloch ist, ist ja wohl keine Frage, denn seid ihr Betenpenner. Ihr seid doch völlig bescheuert, uns hier rumlaufen lassen wie die Ochsen, anstatt uns mal zu sagen, was ihr wollt. Das kann ja nicht werden, wenn so eine arroganten Mistsäcke da unten sitzen und boah, Probe beendet, aus. Rannte alle ins Konzimmer und dann saßen alle und hauten mir auf die Schultern, wie blöde. Und ja, endlich mal in Abiri, toll und toll. Und dann kam der Direktor, das war inzwischen leider Gottes der Hans-Peter Minetti, der ja auch so ein richtiger Vorzeigekommunist war. Mhm. Und dann dachte ich so, nun hat sich das jetzt kurz vor Ende unerledigt. Aber ich hatte noch ein bisschen auf die Solidarität gehofft, aber es war schon der erste Punkt, wo man merkte, Solidarität mit Schauspielern ist eher selten. Okay. Da kam der Minetti da ins Konzimmer und sagte, ach Kinder, das ist doch so wichtig, ein Politikum und es gibt doch immer mal Krächer auf der Bühne und das gehört zum Beruf dazu, das wisst ihr noch nicht, aber es ist so. Und man muss sich da zusammenraufen und bla bla Sülz und wollt ihr es nicht nochmal versuchen? Und Kinder sagte dann, nee. Alle, ja, klar. Und ja, Detlef, mit dir wollen die Herren noch mal reden. Und dann sind wir ins Revier, und da saßen sie beide. Und, Herr Bierstedt, haben Sie irgendwas zu sagen? Sag ich, naja, ich muss jetzt mal mich für die Wortwahl entschuldigen, weil es war vielleicht ein bisschen zu unter der Gürtellinie. So eine Worte sollte man nicht benutzen, aber der Sachverhalt bleibt bestehen. Ja, dann können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, ist das halt so. Ja. Und dann wurde ich immer rausgeschmissen aus dieser Inszenierung und wurde am nächsten Tag zum Direktor, zum Minetti da und dachte ich, scheiße, jetzt fliegst du raus hier. Aber der, ja, nicht, überhaupt nicht. Der Minetti saß dann da und sagte, Detlef, ich verstehe das ja alles. Ich kann es ja alles nachvollziehen, aber eins ist mir ganz wichtig, das muss ich unbedingt von dir wirklich, unter vier Augen, das musst du mir ins Gesicht sagen. Hast du politisch etwas gegen die Kommunen? Sag, hä? Naja, du politisch. Sag, nein, im Gegenteil. Das waren noch richtige Kämpfer, da stehe ich voll dahinter. Aber so eine Wichser. Nein, ist gut. Ich wollte ja nur wissen, ob du politisch irgendwie eine andere Einstellung. Sag, nein, überhaupt nicht. Ich finde diesen Abenteuerkampf und diese Auflehnung gegen Diktatur also toll. Und einfach, nein. Ja, dann bin ich sehr beruhigt, weil dann habe ich ja noch eine Anfrage an dich. Der Thomas Langhoff, Er war später mal Intendant vom Deutschen Theater. Mhm. Der war einer von unseren Dozenten und darum. Der hat auch da im Deutschen Theater schon Regie geführt. Der Thomas Langhoff, der möchte gerne die Iphigenie auf Tauris inszenieren und der möchte dich gerne als Orest haben. Was wäre denn deine Abschlussinszenierung? Okay. Boah, dachte ich, hallo! Und dann hatte ich mit Ruth Reinicke und noch zwei, die haben dann da trotzdem in der anderen Inszenierung noch weitergemacht, aber nebenbei haben sie dann noch, haben wir noch den, die Iphigenie eingeprobt. Das haben wir dann in einer Erfolgsbühne, wurde auch im Fernsehen aufgezeichnet, gezeigt. Und das waren noch Zeiten, da waren wir noch schlank und rank. In der Kritik stand von dem Schumacher, das war der Friedrich Luft von Ostberlin sozusagen, der schrieb dann zur Premiere der Bierstedt, ganz im goethischen Sinne mit langem, wallendem, lockigem Haar. Man muss dazu wissen, die Leute, die mich nicht kennen, ich habe null Haare mehr, alles ist weg. Aber damals haben wir mit freiem Oberkörper, mit Jeans und dann sind mir die bis über die Schulterblätter die Haare gewachsen und der Orest ganz im goethischen Sinne. Ja, das war die Zeit, also ich bin eigentlich nur Schauspieler geworden, weil ich bockig war, weil ich stur war. Und das hat sich aber herausgestellt, dass das mein Traumberuf ist. Also gab es dann, die Inszenierung war dann da, dann bin ich nach Potsdam ans Otto-Theater gekommen. Mhm. Aber diese Schauspielzeit hat mir wirklich was beigebracht. Wir hatten auch wirklich sehr, sehr gute Regisseure da. Viele vom Deutschen Theater und von der Volksbühne, die haben tolle Arbeit geleistet. Und dann war ich plötzlich Schauspieler. Außer, nur wegen meiner Dickköpfigkeit.
Und das heißt, du bist dann in Potsdam gewesen, aber hast weiter in Berlin gewohnt, oder? Also in Ost-Berlin. Schön immer unten rumgefahren mit
der Regio. Stunde mit dem Sputnik hieß das Ding immer.
Die Strecke gibt es ja immer noch.
Jetzt nicht mehr. Ich glaube, seit Januar haben sie Karlshorst zugemacht.
Ja, okay. Weil es gab ja diese, es gibt ja so eine Strecke, die Potsdam mit dem Flughafen verbindet.
Ja, ja, genau. Und jetzt, also zumindest der Halt in Karlshorst, wo wir immer losgefahren sind, den haben sie zugemacht. Ja, da sind wir dann immer jeden. Dachte, oh, das waren auch schlimme Zeiten, um Gottes Willen, weil immer, da hast du manchmal den letzten Zug verpasst, dann bist du nachher saufen gegangen. Und also, wenn, also von 10 bis 14 Uhr Probe und dann von 18 Uhr bis 22 Uhr Probe oder um 20 Uhr Vorstellung, was macht man von 14 bis 20 Uhr? Mhm. Also man konnte nicht, natürlich, das bin ich dann zum Synchron gekommen zum Beispiel. Mhm. Weil man konnte ja nicht immer nur in die Kneipe gehen. Und Babelsberg war in der Nähe. Ja. Und da waren ja viele alteingesessene Schauspieler am Hans-Otte-Theater, die haben dann natürlich sich immer eine Mucke gemacht, sind dann immer in den Pausen nach Babelsberg. Und da gab es ja viele DEFA, da wurde noch nicht so international synchronisiert, das war damals nur in Johannisthal und in Adlershof, aber in Babelsberg wurden die DEFA-Eigenproduktionen.
Ja.
Wenn da Hintergrund, wenn da die Menge Masse oder wenn da Außenaufnahmen waren, die nicht so tonlich, nicht gut genug von der Qualität, dann haben sie das nachsynchronisiert. Mhm. Und das haben sie oftmals mit den Schauspielern vom Hans-Otto-Theater gemacht. Und da bin ich da so ein bisschen reingeschnuppert in diese ganze Sache. Ja, und in der Zeit habe ich dann natürlich auch noch geheiratet. Und dann auch, wie es denn auch immer ist, dann kam das zweite Kind noch während meines Studiums und während Gabis Studiums.
Wie habt ihr das denn dann mit dem Geld gemacht? Ich wollte, habe mich gerade schon gefragt, wenn du mit dem Schauspielstudium angefangen hast, dann war...
Ja, 65 Mark Spendium gekriegt.
Ja, wie viel...
Doch, nein, 50 für immer verzockt beim Würfeln.
Ja, wirklich?
Ja, furchtbar. Also manchmal habe ich auch gewonnen, aber oh Gott, oh Gott. Nein, wir haben, und Gabi hat ein Leistungsstipendium gekriegt, die hatte also, weiß ich nicht, ein bisschen über 100 oder 130 oder sowas. Also eigentlich hatten wir kein Geld.
Ja.
Aber... Miete hat ja nichts gekostet.
Ja.
Also eine Wohnung zu finden war ja auch so ein Ding. Also meine Frau, ja, wir haben, wie gesagt, geheiratet, als sie dann endlich 18 wurde. Da war das Kind dann schon ein Dreivierteljahr. Aber wir mussten ja warten, bis er 18 ist. Also am 2. Februar wurde sie 18 und am 20. haben wir dann geheiratet. Und dann haben wir ja auch eine Wohnung, weil ohne Heirate wird jetzt die Hacke in der Wohnung gekriegt im Osten.
Okay.
Wir haben dann einen Unterstellraum mieten können. In Prenzlauer Berg, weil dieses Haus stand zum Abriss. Aber die Wohnungsverwaltung, KWV hieß das früher, die haben uns, das hatte auch was mit Bekannten zu tun, die da, ich trinke ja nicht, Mensch, ich rede so.
Ja, es will dir eine
Pause. Ganz schlecht.
Ja, eben, deswegen trinke einmal.
Ich trinke.
So.
Ja, und dann haben die, also die KBV, das waren durch Bekannte meiner Eltern oder sowas, die kannten, die haben gesagt, okay, ich gebe den Vertrag als Unterstellraum und was die da unterstellen, ob sie sich unterstellen, ist ja egal. Und das war eine, also für Ostverhältnisse, eine super Wohnung im dritten Stock, im vierten, weiß ich jetzt nicht mehr. Eine Einzimmerwohnung, für Damenverhältnisse, also riesengroß, ein Zimmer mit Innenklo.
Okay.
Und fast alle unsere Freunde hatten Klo auf halber Treppe.
Halber Treppe, ja klar.
Und eine riesengroße Küche. Und in dieser Küche haben wir dann noch so ein bisschen was abgetrennt. Da habe ich dann so Dachlatten auf der Baustelle geklaut, wurde natürlich von der Polizei wieder erwischt dabei. Weil man konnte ja auf mein Gott, ja nicht kaufen. Ich hätte diese Dachlatten gerne gekauft und hätte da so eine Abtrennung gemacht. Aber das gab es ja nicht. Da habe ich da drei geklaut, dann rennt da die Straße lang. Jetzt bringen sie das mal schön wieder zurück. Ja, weil ich ja noch Schweine habe, dass die mir das so am Durchhinein lassen. Dann musste ich es am nächsten Tag wieder klauen. Ich musste das ja bauen, also was soll ich machen? Ja, und dann waren wir eben verheiratet. Geld hatten wir nicht, aber wir hatten das Kleine mit Bananen. Also Bananen haben es ja auch kaum, aber mal. Aber irgend so ein Früchtekram, so ein Zwiebackbrei mit Vanille, den konnte man ja herstellen. Und dann so eine kleine Gläschen waren auch nicht so teuer für den Babybrei. Meine Frau hat auch sehr lange gestillt. Und wir haben dann oftmals einfach Schwarzbrot in der Pfanne geröstet mit Margarine und haben dann Salz drauf gestreut und waren glücklich und sind satt geworden. Also das geht alles wunderbar. Und wir hatten auch noch so eine richtig schöne Küche mit so einem Ringen, wo man dann Feuer drin machen konnte.
Ja, cool.
Und da haben wir dann so einen großen Waschkessel gehabt. Da wurden noch die Windeln gekocht. Sehr lecker. Mhm. Und dann wurden die Stock höher gebracht, weil wie gesagt, das Haus stand ja schon leer. Und da konnten wir ja die Wohnung darüber als Hängeboden benutzen. Also es war halt nervend, aber anstrengend, aber schön.
Ja.
Also weil man hatte mit einfachen Mitteln, konnte man eigentlich sehr gut leben da.
Das heißt aber, du warst dann, wenn so ein komischer Tag war mit früh hin, dann Mittagspause abends, warst du auch sehr lang weg.
Ich bin morgens um 8 Uhr los. Oder manchmal auch morgens bin ich um 8 Uhr los.
Mhm.
Und das hat ja dann gereicht. Zur Vorstellung musste man dann immer eben so früher nehmen, damit man noch einen Puffer hat, Sicherheit. Weil wenn man Märchen gespielt hat, um 10 bin ich natürlich um 7 gefahren. Mhm. Weil, falls der ausfällt, musste der dann richtig da sein. Aber ich war dann halt erst um 0 Uhr oder um 1 Uhr zu Hause. Also das war, ich war nicht in jedem Stück, deswegen ist es nicht ganz so.
Ja.
Nicht ganz so dramatisch, wie es jetzt so klingt. Ich habe damals noch nicht so viel gearbeitet wie jetzt. aber es war schon blöd, wenn man da immer in der Gegend da rumzuckelte. Aber wir hatten eine Wohnung. Unser Sohn hatte sein kleines, abgeteiltes Kabuff in der Küche, was er uns immer noch vorwirft. Ich musste im Kühlschrank schlafen. Du Arschloch, wenn du wüsstest, was da dran gehangen hat, um das so herzukriegen, dass du das so schön hast überhaupt.
Ja.
Aber, naja, das war schon. Und dann, ja, dann sind meine Haare ausgefallen. Meine schönen, langen Haare sind dann, also das hat schon angefangen bei der Inszenierung von Iphigenie, eigentlich schon so beim Kämmen. Man merkt hinten, da ist am Hinterkopf, da ist so ein kleiner, daumengroßer Fleck. Ich hatte als Kind schon kreisrunden Haarausfall, als kleines Kind.
Ja.
Also muss man sich vorstellen, wie das so in der Schule war. Und dann kommst du da mit 7 in die Klasse. Damals musste man die Haare kurz tragen.
Mhm.
Und dann waren da Leute so eine kreisrunden Löcher da am Kopf. Das war natürlich eine Freude für jeden. Also da ist also jeden Morgen irgendeinem meine Mappe ins Gesicht geflogen, weil ich mich ja erstmal wehren musste.
Mhm.
Und dann habe ich dann zu meinen Eltern gesagt, wenn mir die Haare jemals wieder wachsen, dann kommt ja kein Friseur ran. Das lasse ich einfach nicht zu.
Okay.
Dann hatte ich eben diese langen Haare. Natürlich waren die immer gewaschen und immer sauber und immer gepflegt und immer vom Spiegel, da wo ich, soweit ich die nach vorne und habe sie dann abgeschnitten.
Mhm.
Und dann fingen die plötzlich an. Aber ach, siehst du, da war noch so, als ich auf dem Bau war, mein erster Lehrtag, also als die Lehre anfing, da hatte ich die Haare nicht ganz so lang, aber ich hatte lange Haare. Schon mal. War ja im Osten nicht so, war ein bisschen verpönt. Also ich kam auf die Baustelle, der Lehrmeister rief alle auf, bom, 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 Bierstedt. Sie sehen aus wie ein Schauspieler. Gehen Sie erstmal zum Friseur.
Echt? Er hat recht
gehabt. komischerweise, ja. Da musste ich dann abschneiden. Ja. Und dann fing die Scheiße an auszufallen. Das war so ärgerlich.
Aber irgendwie so, also hat es Stressgründe gehabt oder ist das Also gibt es dafür einen Grund? Ich hätte mich tatsächlich nachgefragt, warum das so ist.
Das werden sie nie wissen, keine Ahnung. Ich hab natürlich bin ich da zu allen möglichen Ärzten gerannt, als ja? es immer größer wurde. Es war ja auch nicht so ein Haarausfall, wie man ihn normalerweise als Mann hat, dass man die Heimratsecken immer größer werden und die Stirn wird immer weiter nach hinten geschoben. Sondern es fing von hinten nach vorne an und zwar genau auf einer Seite nur. Es war wie so ein Mittelscheitel. Ja, okay. Und dann war irgendwann die eine Seite war dann kahl und die andere Seite hing noch so lang runter. Okay. Das Glück war, dass ich in sehr dichte und dicke und also richtig gute Haare hatte. Also ich habe die Haare, denn der Scheitel wanderte immer weiter zur Seite.
Ja, klar.
Und irgendwann hat meine Frau gesagt, beim Fußballspiel, wenn die mal zugeguckt hat, sagte, weißt du, Detlef, wie bescheuert das aussieht, wenn du immer hinter dem Ball rennst und immer mit deiner Haare rüberstreichst. Du bist mehr mit deiner Hand in deinen Haaren als mit dem Fuß am Ball. Und da dachte ich, na, das ist jetzt auch nicht so das Richtige. Und dachte mir, jetzt musste die mal. Also die sind dann, das hat ein halbes Jahr gedauert, dann war die eine Hälfte total kahl. Okay,
das geht ja sehr schnell dann.
Ja, war auch nicht oft zu halten. Wie gesagt, ich war 1000 Ärzte besuchen, die haben mir Tabletten gegeben, bis dann so ein Nachbar, der war auch Arzt, der mit dem habe ich mich unterhalten. War nicht Facharzt für diese Krankheiten, für Hautkrankheiten und so weiter, aber der hat mich nur gefragt, was ich für Medikamente denn verschrieben kriege. Mhm. Und der meinte dann, okay, es könnte sein, dass sie im halben Jahr lange Haare haben, aber dafür im Rollstuhl sitzen. Weil diese Medikamente haben derartig verschärfte Nebenwirkungen, was die Wirbelsäule und was die Knochenmark und was halt angreift. Und dann hat die den ganzen Scheiß weggeschmissen und gesagt, dann ist es halt so.
Ja.
Was soll man machen? Aber es war schon eine scheiß Zeit, denn mein Sohn war damals schon 6.
Mhm.
Und die Marie waren gerade 2. Und dann habe ich den Kindern die zu Hause schon gezeigt. Ich habe dann die Haare so rübergekämmt und habe dann die Hand da drauf gehalten, wo die Haare waren. Und die andere Hälfte war ja schon glatt. Und habe gesagt, hier, so sieht Papa bald aus. Und dann bin ich in Potsdam in der Theaterpause zum Friseur gegangen und habe dann gesagt, da hatte ich die Haare natürlich wieder, den Scheitel wieder an der Seite und die Haare so richtig schön zu. Hat keiner gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mir eine Glatze schneiden lassen. Da war so eine junge Frau da. Ach, junger Mann, das ist doch aber schade drum. Sie haben so einen schönen Haare und das ist doch wirklich schade. Da habe ich gesagt, wenn Sie mal schauen würden. Dann habe ich drüber geklappt. Ach, Chef, kommen Sie mal. Und dann haben sie mir das abrasiert. Und dann kommst du nach Hause. Und dann kommt dir dein kleiner Sohn entgegen, springt auf den Arm und heult. Wow, das war eine Scheiße. Das war wirklich richtig zum Kotzen. Und dann wirst du von jedem blöden Penner da angewichst, dass du als Amerikaner, da war gerade der amerikanische Schwimmer, der Marc Spitz, der hatte sich da, glaube ich, nochmal, um noch ein bisschen schneller zu finden, Glatze. Ah, krieg mal, der macht wie der Ami. Und dann, wenn ihr aber wüsstet, ihr habt ja keine Ahnung, ihr blöden Idioten. Dann liegt mit meinen, dann sind wir umgezogen und so und haben dann, das kurz nachdem ich die Glatze hatte, sind wir umgezogen, eine neue Schule. Mein Sohn kam von der Schule und ich wollte ihn abholen. Wir wollten dann für den Kleinen Schuhe kaufen. Nee, der war nicht im Hort. Genau. Wir sind von zu Hause losmarschiert, aber mussten an der Schule vorbei.
Ja.
Und da kam ihm seine Hortklasse, also seine Klassenkameraden, kam ihm entgegen und da hat er meine Hand losgelassen und ist auf die andere Straßenseite.
Ah, okay.
Da habe ich erstmal geheult, so wie blöde.
Und wie alt warst du? Da warst du?
Na, da war ich.
Das ist Mitte 20.
Ja, Mitte 20. Mit 32 sind wir ausgereist, 4 Jahre war 28, 3 Jahre war ich, also 25.
Mhm. Ja.
25. Ja, und dann war ich an Potsdam am Theater, da haben meine Kollegen haben durchgesehen, dass da dass hinter der Fassade da die Hälfte Glatze war. Da hatte ich keinen guten Einstand. Da wollten die Regisseure dann, also vor allem der eine Regisseur, der wollte mir beweisen, weil an der Schauspielschule hatte ich sozusagen, war ich schon, also als vor allem die Abschlussinszenierung als Orest, Iphigenie und im Fernsehen und blöd.
Ja.
Und dann zeige ich dem mal, wie Theater funktioniert. Der Schauspielschüler, wenn er, klar, hatte ich als Unrecht. Wir haben in 6 Wochen 2 Akte gespielt oder sowas.
Ja.
Während andere in 6 Wochen ein ganzes Stück machen.
Ja.
Wir wurden natürlich gebraucht und wir behandelt wie, Schößlinge. So meine erste Rolle war Der Prinz aus Dornröschen, da hatte ich ja noch meine Haare, wie gesagt. Und meine erste Probe begann um 10 und hörte um 14 Uhr auf. Und meine Arbeit bestand die ganze Zeit darin, im Off zu stehen und anzuklopfen und sage, hier ist der Prinz, lass mich ein. Nee, glaube ich dir nicht.
Okay.
Und 4 Stunden hat er mich da stehen lassen. Und das war dann so seine Art zu demonstrieren, wie Theater wirklich läuft. Ich dachte, oh, so, genau, deswegen habe ich das auch studiert. Also ich war ein bisschen stur, weil ich dachte, na, so schnell lasse ich mich aber nicht. Wir haben es dann auch inszeniert, das war auch nett alles.
Ja.
Hat auch Spaß gemacht dann am Schluss. Das wär, wird man auch so, was ist immer schön, wenn Kindertheater, als wirklich noch Kindertheater gemacht wurde. Hm. Nicht so modernisiertes Mitschreitheater, sondern wo die Kinder noch mit offenem Mund da saßen und ja. Die hatten dann richtig, die richtigen Märchenkostüme mit Senkbühne, wo dann die Kekse mit Flammen da hochkamen und all so. Und die dann, und dann am Schluss dann die Prinzessin Dornröschen da liegt und der Prinz kommt zu ihr und dann schläft die da und dann wendet er sich an die Kinder und sagt, was soll ich denn jetzt machen, Kinder, hilf mir doch mal. Und dann steht in der ersten Reihe ihn auf, Prinz, du musst die Kids küssen oder killern. Du musst sie küssen oder killern. Dann musst du auf der Bühne jetzt lachen, so verkneifen, weil es so süß. Ja.
Das sind zwei gute Optionen, die man fast immer machen kann.
Ja. Naja, und dann habe ich da also ein paar Inszenierungen mitgemacht, die nicht sehr besonders erfolgreich waren. Und da hat mich der Intendant schon zum Gespräch nach 2 Jahren, und hat er mir gesagt, wir glauben, dass wir nicht so wirklich zusammenkommen, aber man war ja unkündbar. Die konnten einen ja nicht ohne weiteres rausschmeißen.
Okay.
Die konnten einem ja nur sagen, also wir werden wahrscheinlich künstlerisch nicht zusammenkommen. Sie werden jetzt wahrscheinlich immer nur den dritten Zwerg von Wesigny was spielen, was man ja als junger Mensch eigentlich auch nicht. Aber vorhat, ja. Ich hatte keinen Bock, Berlin zu verlassen. Da war mir noch nicht ganz klar, dass ich einen Ausreiseantrag stellen werde, aber ich wollte nicht aus Berlin weg. Und dann habe ich gesagt, okay, müssen wir mal sehen, vielleicht ändert sich das ja mal. Dann hatten wir so einen estnischen Gastregisseur, der ganz unvoreingenommen an die Sache rangegangen ist. Und da hatte ich schon so ein bisschen besseren Stand. Aber generell war es so, dass die Kollegen mich, naja, nicht direkt gemieden, aber ich gehörte nicht zum Ensemble, weil ich hatte ja schon das Gespräch mit dem Intendanten, dass man ja eigentlich vielleicht gehen sollte. Soll man sich mit so einem Typen anfreunden? Das ist doch Quatsch. Der fliegt eh gleich raus. Und nach dieser Inszenierung mit dem Estländern hat der Intendant auch gesehen, und der war ja selber auch Regisseur. Und der hat, er hat ein Stück und er würde mich gerne besetzen. Und dann haben wir bei Proben angefangen. Und da hat man innerhalb von 5 Minuten bei den ersten Sätzen gemerkt, dass das genau die Sprache ist, die ich verstehe. Wo jemand mir sagt, nicht immer sagt, pass auf, du musst von da kommen und dann musst du nach da gehen und dann musst du deinen Satz. Ja. Und dann der hat gesagt, pass auf, und stell mir vor, wie der da, so ähnlich wie Thomas Langhoff, als der die Iphigenie inszeniert hat, da hat er zwar völlig einen Blödsinn für die Iphigenie, für die Ruth Reinig, aber ich werde es nie vergessen, weil es so schön war, wie der versucht hat, ihr den Auftritt von Agamemnon zum Krieg, wenn die dann da Richtung Gen Troja ziehen, wie die dann, wir sitzen dann auf dieser einsamen Insel als Gefangene und sie muss dann dem König da erzählen, wie sie denn da ausgezogen sind aus Athen oder wie es ich wurde da war. Und dann erzählt sie die ganzen großen Krieger auf, die da kommen, und der Langhoff war so ein Fußballfan und sagt, Ruth, du musst dir vorstellen, pass auf, du sitzt da Olympiastadion, Beckenbauer, Schnellinger. Und die, damit kann ich nicht anfangen. Aber ich dachte, ja, das sind ja so die Untertexte, die man braucht als Schauspieler. Ja, du musst ja wissen, wo kannst du dich dranhängen. Und so hatte der Intendant eben halt auch diese wunderbare Art, mit einem Bilder zu vermitteln, mit denen man was anfangen konnte. Und schon waren wir ein Dings und eine so, wie ein Ei und weiß ich nicht wieder, wie man da sagt. Ja. Also, wir passten zusammen wie Arsch auf Eimer und haben die inszeniert. Also, es war richtig gut und schon hatte ich einen Haufen Freunde in der Kantine.
Okay.
War unglaublich. Ich dachte, ihr seid so ein blödes Mistvolk. Ja. Aber gut, hatte immer noch nichts mit meiner Ausreise zu tun. Die kamen dann erst während der Zeit noch in Potsdam. Da kam dann dazu, dass Freunde von uns, meine Frau wollte, da wollte ich dann schon länger immer weg, weil auch Freunde von uns, die hatten dann auch angefangen, sich um Ausreise zu bemühen. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch hier weggehen. Meine Frau war inzwischen schon als Lehrerin fertig, hat auch gerne unterrichtet. Sie hat Geschichte und Kunst gemacht, aber sie hat eigentlich an der Schule das große Glück, dass sie in allen Klassen Kunst macht. Sie musste nicht Geschichte machen.
Aber konnte sie Lehrerin werden, ohne irgendwie auf irgendwas zu schwören, was vielleicht nicht so cool ist?
Naja, sie war ja in der FDJ. Und in der Partei musste man nicht. In die Partei musste man jetzt nicht unbedingt. Das war schon eine Sache, die, also man, wenn man schlecht war, dann musste man, also hatte ich auch so eine Kommilitonin, die an der Schauspielschule eigentlich nach meiner Befürworten, und die hat gewusst, die fliegt jetzt raus, sie ist wahrscheinlich in die Partei eingetreten. Und schon ist sie nicht rausgeflogen. Da bin ich wieder Handy rein zum Direktor und habe mich beschwert. Okay. Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Die ist doch eindeutig aus dem Grund in die Partei eingetreten, weil sie nicht rausfliegen will. Weil ihr werdet keine junge Genossin rausschmeißen. Mhm. Und was hat er mir gesagt? Ach, Detlef, entschuldige, dass wir dich nicht gefragt haben, ob du auch in die Partei willst. Ich dachte, ihr versteht überhaupt nichts. Verdammt nochmal. Das ist so blöde.
Okay.
Und dann hat sich dann zugetragen, dass dann ist ein einseitiges Gespräch. Du fragst ja nicht, weil ich rede die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, ob
das für mich ist das okay. Ich esse ja irgendwie Süßigkeiten. Für mich ist das
so. Manchmal, meine Frau, ich kann diese Geschichte ja nun, wie du dir denkst, also nicht zum ersten Mal erzählt. Meine Frau sitzt ja meistens immer neben mir und sagt, hör mal auf jetzt, das interessiert doch keinen.
Nee, das ist aber sehr, sehr spannend.
Aber ich denke, das ist interessant.
Das ist total interessant, weil das, ich habe versucht, über dich so ein bisschen was zu lesen und genau diese Zeit schien auch da mir ein bisschen spannend. Es gibt gar nicht so viel über dich zu finden.
Muss man ja auch nicht.
Nee, überhaupt, das ist ja richtig. Aber die, wenn man so ein bisschen sich fragt, warum werden Leute so, also warum wollen die Schauspieler werden und so. Und gerade die DDR, ich kenne das ja von meinen Eltern, ich komme ja aus der Nähe von Dresden und die sind da ja und die haben aber tatsächlich einen christlichen Hintergrund, wo sie dann auch ein Problem mit dem System hatten und so weiter. Und dass es da Probleme gibt. Und wir hatten ja einmal nur kurz geredet, als wir ein Projekt zusammen hatten, das Boeingham-Projekt da. Da ist mir nur so aufgefallen, das ist tatsächlich, für mich ist das immer sehr, sehr spannend, was Leute da so bewegt hat in der Zeit und warum Sachen passiert sind. Ja. Deswegen, unspannend ist es nicht. Aber ich sehe, der Sekt ist leer, ich hole einen neuen.
Ein ist nur drin. Ein kleines Schlückchen zumindest.
Aber dann teilen wir das doch auf uns beide auf. Ich stelle mein Glas hier hin und du verteilst das. Ich flitze schnell. Und
dann ich rede auch nicht weiter. Nein, mein Partner, mein direkter Zuhörer ist ja nicht da. Dann denkt ihr jetzt, der Mann führt Selbstgespräche, macht er auch im Moment. Aber manchmal führt man als Schauspieler auch Selbstgespräche. Einfach, wenn man zum Beispiel den Text lernt.
Also, du hättest ja fast auch singen können. Ich habe nur einmal irgendwo gehört, dass du kalt duschst.
Nein.
Jeden Morgen oder
nein.
Und dann
eine
dabei singst.
Lüge.
Dann hast du gelogen.
Ich singe jeden Morgen.
Okay.
Das ist immer das Erste, wenn ich aufstehe. Ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wenn du mal hörst, dass im Bad kein Gesang ist, dann musst du dir große Sorgen machen.
Okay.
Aber ich dusche nicht kalt. Ich bin ein Warmduscher. Also nee, kalt ist für mich die Hölle.
Das ist auch gut. Das hätte ich mich sonst da gefragt, weil das würde für mich auch.
Meine Frau duscht immer kalt und geht auch immer in den See, solange wir noch nicht zugefroren ist. Das könnte ich überhaupt nicht.
Nee, auch nicht. Das ist eine Qual. Es soll ja sehr gesund sein, aber irgendwie ist das Quatsch.
Meine Frau war übrigens meine erste Freundin. Mhm. Die kenne ich seit der zweiten Klasse.
Okay. Das sind viele Jahre.
Ja, wir haben jetzt dieses Jahr unseren 48. Krass. Nein, 47. Weil wir haben ja 71 geheiratet. 70 ist der Sohn geboren. 71, dann haben wir jetzt den 47. Hochzeitstag.
Boah, krass.
Aber kennt du nur schon noch 10 Jahre länger. Das ist auch schön, finde ich. Das ist eine niedliche Geschichte, die muss ich jetzt einfach mal loswerden. Man muss ja ein bisschen angeben, weil wir sind zusammen zur Schule, also seit der zweiten Klasse jedenfalls zusammen. Da hatten wir ein kleines Theateraufführungschen, da hat sie, haben wir die 7 Geißlein gespielt und sie hat dann das pfiffige Zicklein da gespielt und ich war der Baum. Im Hintergrund stand ein paar Blätter an den Armen hatte und nichts zu sagen hatte. Aber meine Schwester hat gesagt, in die bist du verliebt, war in die kleine Zicke Mac. Sag ich, hör auf, halt die Gusche. Aber es war irgendwie, hat sie das richtig erkannt. Also wir waren jedenfalls so, ich war jedenfalls verknallt und wir sind dann so ein bisschen miteinander gegangen. Also wir waren dann zusammen Eis essen, da waren wir 12. Da waren die, wann ist man denn zum EOS gegangen? Nach der 7. Klasse, also zur 8. hin. Oder nach der 8. Weiß ich nicht. Jedenfalls vorher gab es schon noch die Situation, dass wir zusammen schon so ein bisschen händchenhaltend durch die Felder gegangen sind und ich mich dann gewagt habe, ihr einen Kuss aufzudrücken und sofort eine Schelle gekriegt habe.
Zu Recht.
Aber natürlich macht man nicht einfach so.
Genau.
Und dann, ist sie zur EOS gegangen, also zum Gymnasium. Und ich bin ja in der, ganz normal, in unserer gemeinsamen Schule geblieben. Und dann, also ein Jahr war dann vergangen und ich dachte, das ist irgendwie, dann hast du ja am Wir haben mit Kaulsdorf gewohnt, da gibt es einen See, der so ein frei mit so einem frei, also frei nicht offiziell Freibad, sondern der konnte in so einen Badesee halt, der war auch immer sehr beliebt und sehr gut besucht. Da hat man natürlich mit Mädchen rumgeflirtet und ich hatte ja auch, wie gesagt, lange Haare und sah noch relativ nett aus, hatte schmale Hüften, breite Schultern und so, bub. Und dachte aber, alle Mädels sind blöde. Das ist halt nicht. Also Gabi ist, gibt ja nichts anderes. Und dann dachte ich mir so, die wohnt ja auch in Kaulsdorf, aber auf der anderen Seite von der Bahn.
Ja.
Also ich muss ja mit der Bahn, was ja, wenn der, die wird vielleicht um die gleiche Zeit Schulschluss haben wie ich, also gegen zwei, dann muss ich ja mit der Bahn nach Kaulsdorf fahren und dann muss ich ja da aussteigen. Gibt ja nur einen Ausgang da, also wirst du dich mal da postieren. Dann habe ich mich da postiert und irgendwann kam sie dann halt so um drei herum da aus der Bahn gekrabbelt und ich bin dann um die Ecke und ach, na so ein Zufall, dass du ja gerade jetzt auch ankommst mit der Bahn. Ich bin hier gerade so beim Einkaufen. Ja, und dann so bist du Bus, ja, ja, hallo. Also, weißt du, so ein bisschen, ich bin ja EOS und du bist ja nur Grundschule und so. Und bis zur Bushaltestelle habe ich es noch geschafft. Und dann, ja, stand ich natürlich am nächsten Tag wieder um die gleiche Zeit da. Und dann, naja, ich, ah, da ist ja so viel los in der Schule. Ich habe jetzt auch einen Freund da und so, ja. Und am dritten Tag habe ich sie dann schon überredet, dass wir nicht mit dem Bus fahren, sondern dass wir bis zu ihrem Haus da laufen, eine halbe Stunde.
Ja, cool.
Ja, und dann hat es ungefähr eine Woche gedauert. Und dann waren wir zusammen. Dann hat es allerdings auch nur noch ein halbes Jahr gedauert, dann war sie schwanger. War nicht so gewollt, aber na gut.
Okay, das ist dann schon sehr schnell.
Das war eine schnelle Eroberung.
Ja, erfolgreich.
Aber erfolgreich.
Genau.
Und wie gesagt, immer noch und mit drei Kindern, also sehr schön. Und dann kam Potsdam, dann kam so eine Zeit, da war eben halt, da fing dann an, diese DDR-Scheiße immer höher hoch zu kochen. Dann sind Freunde von uns abgehauen und wurden erwischt. Und dann wurden wir da natürlich dann auch befragt. Und aber einen Tag, also ich wurde erst hinbestellt, einen Tag da zur Stasi-Zentrale in der Normannenstraße. Da kamen die bei uns morgens an und haben gesagt, ja, sie kommen an dem und dem Tag, müssen sie um 8 Uhr oder um 9 Uhr da und da sein. Und da bin ich dann auch hin, pünktlich an dem Tag, und stand dann mit meinem Parker und meinen langen Haaren da eine Dreiviertelstunde vor dieser Tür, von dieser Stadt, was sie mir gesagt haben, wo ich stehen soll. Und auf der anderen Seite war Volksarmee, so ein Stützpunkt, und da stand auch so ein Wachsoldat. Und ich, wie gesagt, mit meinem Parker und langen Haaren war ja nun auffällig da. Dann kam der rüber und sagte, ja, Sie sind ja, fallen mir eure Verdächtige auf und möchte Ihre Papiere aufnehmen. Sag ich, ist eine gute Idee. Ich möchte dann aber auch ihren Namen und ihren Dienstgrad gerne aufschreiben.
Ja.
Und das hat er dann auch gemacht. Dann habe ich das aufgeschrieben und gesagt, dann kann ich ja jetzt gehen. Ich war hier, habe ja jetzt ein Zeugen und dann gehe ich jetzt nach Hause. Und dann zwei Wochen später haben sie mich dann morgens aus dem Bett geholt. Da hatte ich frei, also nichts zu tun, Theater war nichts. Und da, Marie war dann auch zu Hause, weil die hat zu Hause gelassen. Die waren in so einer, in so einem Kindergarten, der nicht so besonders schön war, im Hinterhof. Und sag ich gesagt, wenn ich frei habe, kannst du auch zu Hause bleiben. Also trommelten die uns da aus dem Bette. Und dann, ja, ich kann jetzt aber nicht mitkommen. Ich habe meine Tochter jetzt hier noch, die muss in die Kita. Ja, die bringen wir jetzt in die Kita gemeinsam. Dann sind wir in das Polizeiauto da rein gestiegen und dann sind wir da um die Ecke gefahren. Und gesagt, hier ist es. Hier soll eine Kita sein? Sag ich, ich habe das nicht mehr ausgedacht. Hier ist eine Kita, ja.
Okay.
Und dann haben sie uns dahin, haben sie mich da hingefahren, zur Normannenstraße da. Und dann in so einen Verhörraum, da kam dann gleich jemand so ganz forsch an. So, Herr Birscher, das erste Mal liegt eine Anzeige gegen Sie vor. Sie sind der Vorladung vom so und so vielten nicht gefolgt. Und deshalb haben Sie dit und dit. Und da habe ich gesagt, Moment, ich bin Zettel aufgehört. Der Genosse Oberleutnant so und so hat mich um 13.30 Uhr als verdächtige Person aufgeschrieben. Ich war da. Also ich habe erstmal einen Zappen gehabt, den Zettel zerrissen und war erstmal schon sauer auf mich. Und dann hat er also befragt, warum, ob wir die kennen, wann wir die zuletzt gesehen haben. Gabi war damals hochschwanger mit Marleen, unserem dritten Kind, war aber noch in der Schule. Ist also morgens ganz normal losgegangen, ohne irgendwas zu ahnen. Und irgendwann nach Stunden später fragten die irgendwann, ich konnte mich natürlich an so weit überlegen, wann haben sie den zuletzt gesehen? Sagt, weiß ich nicht, bei dem Geburtstag von dem oder,
ja,
oder bei, ich weiß es nicht. Aber ich denke, sie führen so eine gute Ehe. Ihre Frau sagt ganz was anderes. Aber ich dachte, ja, wissen Sie etwa nicht, dass Ihre Frau nebenan sitzt? Sagt, nee, die ist heute morgens zur Schule gegangen. Und dann bin ich abends nach Hause gekommen. Also Gabi haben sie dann früher nach Hause geschickt schon, aber mich bin noch ein paar Stunden länger. Und dann hat sie auch gesagt, ja, Detlef, du hast recht, ich will dir nicht mehr. Und dann haben wir den Ausreiseantrag gestellt.
Ja.
Die sagte, oh, da kamen die wirklich, die sagte, war wie früher. Die kamen mit zwei Kerle mit langen Ledermänteln, kamen in die Schule, um sieben. Die hatte nullte Stunde, so eine Zeit lang haben die mal um sieben angefangen. Und haben sie vor der Schule abgepasst und gesagt, aber die geht nicht, ich habe hier Unterricht. Dafür ist gesorgt. Und dann haben sie mal da auch verhört und dann hat sie gesagt, nee, also jetzt ist uns nicht so blöde hier.
Ja, klar.
Und dann haben wir den Antrag gestellt und dann haben sie natürlich rausgeschmissen, was uns ja auch klar war, dass das passieren wird. Ja. Und dann haben wir 4 Jahre gewartet und mich haben sie dann überhaupt nicht drangsaliert, weil ich am Theater eigentlich vorher aufgehört, weil ich dachte, ich werde mir jetzt nicht selber ein Ei legen, weil im Theater hast du mal 1 Jahr Kündigungsfrist. Und ich wollte mich nicht verarschen lassen und sagen, dass die dann sagen, sie können ausreisen, ach, sie haben ja noch einen Vertrag, ach, das ist ja schade. Da habe ich gedacht, nee, den werde ich euch nicht tun. Und dann musste ich natürlich meine Familie ernähren und hatte mich vorher schon ein bisschen beim Johannisthal beworben und habe da schon ein paar Sachen gemacht, wenn ich nicht Theater spiele, dann habe ich da schon so ein bisschen synchron angelernt und habe den hauptamtlich synchron gemacht und denen war das scheißegal. Denen war das völlig wurscht, ob ich Ausreiseantrag oder nicht habe. Und auch beim Naleperstraße, denen war das auch egal. Ich konnte also die 4 Jahre haben wir wirklich gut gelebt, Gott sei Dank, toi, toi, toi. Also das war keine Zeit. Das Einzige, was ich meinen war, das war aber typisch wieder DDR, dass wir alle, wir haben ja einen politischen Antrag stellen müssen, weil wir ja keine Verwandtschaft hatten, also Familienzusammenhang ging ja nicht. Also politischen Antrag nach Österreich, weil wir dachten, vielleicht sind die politischen Verhältnisse nicht ganz so eng und nicht so verbissen, also doch enger, aber positiv enger und nicht so verbissen wie BRD oder gar West-Berlin. Ich wollte ja nur nach Berlin, also wollte nur von Berlin nach Berlin. Und deswegen haben wir einen politischen Antrag nach Österreich bei gleichzeitiger Entlassung aus der Staatsbürgerschaft. Mhm. So nach 3,5 Jahren haben wir uns dann hin. Also Gabi wurde alle 3 Monate immer einbestellt und der wurde gesagt, sie kommen hier nie raus, auch als Rentner nicht. Mhm. Wir können auch irgendwas uns überlegen mit den Kindern und so.
Ja.
Naja, aber wir haben uns aber trotzdem noch nicht beirren lassen, immer wieder. Mhm. Und wenn sie, wir haben immer alle halbe Jahre einen neuen Antrag gestellt. Wenn wir uns weiter bombardieren mit diesen, dann werden wir sie verklagen wegen, weiß ich nicht, wegen Miss, wegen, keine Ahnung, wie Beamtenbeleidigung oder wie sie. Und irgendwann bestellten wir uns dann ein und haben gesagt, ja, Ihr Antrag auf Ausreise ist genehmigt. Wir haben uns dann einen frischen Antrag über den Tisch gereicht. Da stand dann das Datum vom, ich sag mal jetzt, Oktober drin. Den musste man dann schön ausfüllen. Wann wir denn den Ausreiseantrag gestellt haben, stand natürlich nicht 1980, sondern da stand dann 1983, Oktober drin. Und dann hätten sie uns dann halt im November vielleicht rausgelassen und hätten dann bei der UNO gesagt, sehen Sie, unsere Bürger stellen im Oktober den Antrag und im November sind sie raus. Aber ich habe dann natürlich in meiner ewig immer wieder Sturheit gesagt, was ist jetzt mit der Entlassung aus der Staatsbürgerschaft?
Ja.
Weil das stand ja immer bei uns drin.
Ja.
Ja, die Entlassung aus der Staatsbürgerschaft kann nur beantragt werden, wenn die Ausreise genehmigt ist.
Sag ich, die ist ja jetzt genehmigt.
Dann müssen Sie es besonders beantragen.
Sag ich, dann machen wir das jetzt. Ich möchte nicht als DDR-Bürger ausreisen. Dann haben wir das beantragt. Das kann immer dauern. Sag ich, 3,5 Jahre dauert jetzt. Ja. Kann ich wohl noch weiter warten. Und dann haben sie uns ein halbes Jahr später haben wir dann die Ausreise bekommen. Und das war auch nicht so spektakulär, wie viele immer behaupten, so innerhalb von 24 Stunden muss man das Land verlassen. Weil man musste vorher, und das muss meiner Meinung nach, musste nicht jeder, der offiziell ausgereist ist, da kriegst du von der Dienststelle da, vom MDI oder was weiß ich, so einen Laufzettel, wo alle Banken der DDR aufgelistet waren. Waren ja nicht so viele, aber da musstest du hin und musstest dir einen Stempel holen, dass du schuldenfrei bist. Dass du keine, weil die wollten ja keinen ausreisen lassen, der 200.000 Euro klar. Kredit hat oder sowas. Und dann sind wir da hin. Also Gabi ist zur Staatsbank, ich bin da zur Sparkasse. Ne? Und auf dem Flur von der Staatsbank hat sie eine ehemalige Mitschülerin getroffen oder Kommilitonin vom Studium, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube Mitschülerin. Die hat da gearbeitet und sagt, was bist du denn hier? Weil meistens sind dann nur Leute wegen Ausreise dahin. Und sagt, ja, wir wollen nach Österreich und so. Ach, das ist ja witzig. Wenn ihr nach Österreich wollt, dann weißt du denn, dass man da ein Ausländer-Devisenkonto einrichten kann? Weil die wirtschaftlichen Verbindungen, DDR und Österreich, waren ja eigentlich so besser als zur BRD. Nee, hat man natürlich nicht gewusst. Ja, ihr könnt dann, wenn ihr nach Österreich ausreist und habt doch die Ausreisegenehmigung nach Österreich, dann könnt ihr ein Ausländer-Devisenkonto einrichten und dann kann man das 1:1 umtauschen.
Sehr gut.
Nun hatten wir nicht so viel Geld, aber wir haben uns dann natürlich bei Freunden, wir haben das allen gesagt, wie man so kann. Also jetzt hatten wir 30.000 Euro in D-Mark, und also Ostmark. Und dann bin ich dann zur Staatsbank und habe gesagt, ich möchte ein Ausländer-Devisenkonto einrichten. Also bumm, das Herz hat geklopft wie sonst, weil ich dachte, oh Gott, wenn die jetzt fragen, woher wissen sie das? Und woher haben Sie das Geld überhaupt? Denn Sie seit 4 Jahren ist Ihre Frau arbeitslos und sonst was. Aber wir haben es gemacht. Und dann sind wir nach Österreich, da war ich dann noch bei der Austrian Airlines, die war in der Warschauer Straße, hatten die ja so ein Flugbüro. Weil ich dachte, wenn schon, denn schon, müssen wir denen hin. Aber wir sollen am 3.4. haben wir Ausreisetermin. Fliegt da von Ihnen irgendwas? Können wir da fliegen? Aber gerne und blub und haben wir Schmäler hin. Ja, wunderbar. Haben wir ein Ticket da ausgedruckt und alles. Und dann mussten wir wieder zum Amt. Und wie wollen Sie denn ausreisen? Sagt er hier mit Austrian Airlines und so. Das ist nicht erlaubt. Das muss ja mit Devisen bezahlt werden. Das müssen Sie umtauschen. Die müssen mit Interflug fliegen. Mit der zur Interflug, die flogen auch an dem Tag, aber später oder sowas. Dann habe ich bei denen ein Ticket da gekauft und bin dann aber gut entbrannt zu den Österreichern da hingegangen. Und dann, warum haben Sie mir das nicht gesagt, dass ich ja nicht, dass ich mit Ihnen ja nicht fliegen darf? Oh, junger Mann, Sie haben doch jetzt Tickets von Lufthansa. Die nehmen wir gerne in Zahlung. Und dann haben sie die Tickets von Lufthansa genommen und wir haben die Tickets von Austrian Airlines gekriegt und sind dann doch geflogen.
Ja, geil.
Und dann haben die.
Cool.
Dann haben die uns freundlicherweise auch noch in die erste Klasse gesetzt. Das war echt, also die Abreise war schon bei aller Heulerei mit der Familie, die da am Flughafen rumstand.
Ich wollte gerade fragen, wie das da so gelaufen ist, dass dann, also in deiner Familie war es ja durchaus angesehen, nicht in der DDR bleiben zu wollen oder das Regime nicht anzuerkennen. Und dann geht da jemand. Bist du eigentlich, du hast nur eine Schwester oder hast du?
Ich habe nur eine Schwester, ja.
Und du warst der große Bruder?
Nee, der Kleine.
Der Kleine. Kam das gut an oder war das schwierig zu vermitteln, zu sagen, wir können jetzt gehen und ihr bleibt hier?
Es kam gut an, aber natürlich mit, also vor allen Dingen bei meinen Eltern kam es natürlich mit großen Ängsten an. Vor allen Dingen, also erstmal haben sie, gut, Gabi war Lehrerin, die hatte schon 6 Jahre Berufserfahrung, haben schon gedacht, naja, die wird vielleicht schon wieder, aber dieser doofe Schauspieler, was soll denn der da im Westen machen? Also war ja nur nicht so, dass ich im Osten Bäume ausgerissen habe. Da war ich ja auch. Entschuldigt bitte, ich habe gerülpst. Macht der Sekt. Flop. Ich gieße mir jetzt einfach ganz frech ein. Die waren also, meine Schwester und mein Schwager waren neidisch, würde ich sagen, aber sie hatten nicht den Mut, den Bruch zu machen. Das will ich aber auch niemandem vorwerfen, um Gottes Willen. Ja. Die waren wohl, wie gesagt, mein Schwager war selbstständig, der hatte so eine Latschenbude, hatte ein Segelboot und also den hat es, sofern man nicht politisch aneckt, musste ich ja da nicht unbedingt dort stören, wenn du da deine Freiheit auf deinem Segelboot hast und tuckerst da rum, machst ein kleines Häuschen und geht dich die Politik ja eigentlich nicht an. Also das ist ja immer erst, wenn man irgendwo mal sagt, ich möchte das nicht, bumm, brennst du gegen eine Wand.
Ja.
Und dann hast du irgendwann so viele blaue Flecke, dass du sagst, nee, jetzt ist mir das zu blöd. Ja, aber das war bei denen ja nicht. Und deswegen haben sie sich jetzt nicht getraut, obwohl mein Schwager einen Bruder im Westen hatte und den auch schon mal, also zur Beerdigung seiner Mutter im Westen war und dann, oh Mann, das ist halt so anders. Und, aber es fehlt der Mut, es will schlichtweg, haben sie sich nicht getraut, aber haben mich dann entsprechend beneidet, aber waren natürlich auch trotzdem heulend, standen sie da alle am Flughafen.
Ja.
Wir waren ja auch nicht gerade euphorisch, weil man natürlich nicht wusste, was passiert denn jetzt. Das ist ja, klar haben wir uns klar gemacht, dass man im Westen anders arbeiten muss als im Osten, um so ein bisschen, also wir haben zwar nicht unbedingt, aber ich habe in Potsdam, weiß Gott, eine Ellbogengesellschaft erlebt. Die Leute, die nach Berlin wollten als Schauspieler, da war nicht so, wir sind alle ein Ensemble und alles Freunde, ja toll. In der Inszenierung vielleicht schon, aber auch da war es nicht so. Auch da versuchte jeder, den anderen an die Wand zu spielen, wenn er irgendwie konnte. Und wenn der Regisseur nicht aufgepasst hat, dann waren eben halt die Egos, die in der Hauptsache, ich falle auf.
Mhm.
Und das, also, von daher kannte ich das schon und dachte, das kann ja im Westen nicht viel anders sein. Ein bisschen Schiss hatte ich vor, weil ich wollte ja hauptsächlich so mein Geld verdienen mit Synchronen. Das hatte ich inzwischen so ein bisschen Blut geleckt in Johannisthal, obwohl es mir da nicht wirklich Spaß gemacht hat, weil es einfach viel zu... wie soll man sagen, viel zu streng alles war, viel zu diktatorisch alles. Das war also die Texte waren vorgegeben, die waren synchron, die waren gut geschrieben, aber die waren eben halt festgelegt, wie in Stein gemeißelt.
Mhm.
Und das ist schon mal blöd, weil manchmal hast du Satzstellungen, die man einfach nicht sprechen kann oder wo du merkst, das sind jetzt einfache Leute, die da oben reden und das ist Theatertext, den ihr hier geschrieben habt, das ist künstliche Kacke. Weil im Westen beim Synchron ja viel lockerer dann immer so. Also, und wenn du dann irgendwas nicht aussprechen konntest, musstet eben halt so lange, bis es einigermaßen klang, während im Westen dann wird dann immer ein anderes Wort. Das war völlig ideal. Aber das war im Osten eben halt immer, das war eben halt wie in Stein gemeißelt und die Takes waren auch nicht 3 Sätze, sondern manchmal 30 Sätze, weil der Regisseur meinte, naja, der spricht ja auch in einem Bogen, das können wir doch jetzt nicht auseinanderfledern, das kriegt ihr doch nie zusammen.
Seite, oder?
Manchmal hatte ich 2 Seiten in der Hand. Okay. Also völlig bescheuert, das hatte mit Synchron nichts zu tun. Okay. Weil das konntest du nicht, du kannst 3 Sätzchen kann man sich notfalls nur auswendig lernen und hochgucken und sich darauf konzentrieren, wie atmet der, wie ist der, das hatte nichts mit Synchron zu tun, aber es hat natürlich ein Fundament an Synchronkenntnis vermittelt. Also du hast den Job auf die harte Schule gelernt. Das hat mir dann auch geholfen. Aber wir sind dann jedenfalls ausgereist und sind in Wien angekommen. Da hat uns eine befreundete Familie abgeholt, die wir ja nicht kannten.
Okay.
Aus unserem Freundeskreis aus Ost-Berlin, da sind ja mehrere Leute fast so zeitgleich, immer so im Monat, die waren ja vorher ausgereist. Und die haben Kontakt zu Österreichern gesucht, um uns zu unterstützen. Weil die hatten gedacht, wenn jetzt aus Österreich noch jemand an die DDR-Behörden schreibt, wann kommen dann unsere Freunde endlich mal? Mhm. Und die haben dann auch an den Bundeskanzler, an den Kreisky geschrieben, dass ihre Freunde schon so lange Ausreiseantrag stellen. Wir kannten die ja nicht. Die haben die nur aufgetan über Internet oder, war es ja nicht, Quatsch, einfach über so Telefon und Fragen und Reden mit anderen Dissidenten oder so auch immer. Und der hatte wohl damals mal, dieser Mann hatte damals mal in der DDR eine Freundin und die wollte er wohl heiraten und darum hat die DDR sofort alle Scharniere zugemacht und deswegen hatte der seinen Rochus auf die DDR. Und gesagt, wenn ich da irgendwas dafür tun kann, dass jemand da raus kann. Und die holten uns dann am Bahnhof ab, am Flughafen ab und brachten uns dann in so ein Hotel. Wir haben dann erstmal bei denen noch ewig gesessen und haben uns dann am nächsten Tag zur Sparkasse, zu so in Wien gebracht. Denn hatte ich das große Glück, wir hatten ja nur einen Fremdenpass. Unser Ausweis hatten wir nicht. Wir waren ja staatenlos.
Ja.
Wir standen also richtig so Fremdenpass. Und damit hätte mir ja kein normaler Bankbeamter ein Konto eröffnet. Weil wo wohnen Sie denn? Wer sind Sie denn überhaupt?
Ja.
Aber da war der Azubi, junge Frau, da gerade dran. Und die sagte, wie viel Schilling geht es denn? Sag ich, ich weiß nicht, aber es waren ungefähr 210.000. Somit war 1:7 oder so, was war der Kurs. Hat die gleich, ich darf so ein großes Konto eröffnen. Hat nachher Luft gefragt, hat es aufzufüllen. Und ich hatte unterschrieben und dann hatten wir das Konto in Wien. Dann sind wir wollten ja nur nach West-Berlin. Es ging ja nur von da nach da, eigentlich von Lichtenberg nach Kreuzberg. Und dann mussten wir nach Gießen, mit dem Zug von Wien sind wir dann nach Gießen, in das große Auffanglager. Und wir hatten das Pech, dass zu der Zeit gerade wieder so die DDR wieder so eine große Ausschüttung gemacht hat. Die hatten ja immer mal jedes Jahr oder manchmal alle halbe Jahr so mehrere tausend Leute, deren Ausreise genehmigt wurde dann so. Und zu so einem Block gehörten wir gerade. Also Gießen, das Auffanglager Gießen war einfach nur rappelvoll.
Ja.
Bei jeder Anmeldestelle wurde irgendwie, musstest du Stunden stehen, das kannte man ja nur schon vom Osten, aber es war einfach kacke. Und dann war so ein einwandertes Büro da, wo die Bundesländer verteilt wurden. Und da standen wir. Und nach 2-3 Stunden kamen wir dann mal ran. Und da sitzt der da und sagt, und wohin wollen Sie? Sag ich, nach Berlin. Berlin geht nicht, Berlin ist zu. Und da war bei mir aus, da war ich tot. Meine Frau hat gesagt, so weiß hat sie mich noch nie gesehen. Kreidebleich. Das kann jetzt nicht sein. Ich habe nur gedacht, ich habe ja kein Wort gesagt. Meine Frau hat angefangen, ja, wir haben da Freunde und die haben uns auch schon ein bisschen Arbeit besorgt. Und also das ist halt schon ein bisschen, wir wissen da zwar trotzdem noch mal, aber wir haben Wohnung in Aussicht. Und na gut, ich nehme es auf meine Kappe. Dachte ich, von mir so ein Arschloch. Aber gut, ich war froh, dass ich den Stempel hatte.
Okay.
Und dann hätten wir da noch eine Woche oder so was in diesem Auffanglager sein müssen, auch in Turnhallen. Also ich hätte das halt hautnah erlebt, was die Flüchtlinge jetzt so erleben müssen. Aber ich hatte eben halt das Glück, dass der Bruder meines Schwagers, der Bruder meines Schwagers, ja, in der Nähe, ist überlegen, aber 100 Kilometer davon gelebt hat im Saarland und der hat uns dann mit dem Auto abgeholt. Und dann haben wir die Woche bei denen im Haus zugebracht und haben erstmal den Westen so ein bisschen kennengelernt, große Kaufhäuser, wo ich dachte, boah, das ist halt Wahnsinn hier. Und dann sind wir mit dem Flieger, weil man sollte ja nicht Transit, als kurz gerade so Ausgereister. Und dann sind wir in Tegel angekommen. Und dann sind wir von Tegel, mussten wir dann, also erstmal Freunde besuchen, die haben uns auch alle abgeholt und dann mussten wir in Marienfelde uns melden, weil wir hatten ja keine Wohnung.
Ja.
Und dann hatten wir, waren ja inzwischen zu fünft und da hatten wir eine 2,5-Zimmer-Wohnung in diesem Auffanglager und durften die uns teilen mit einer polnischen Familie mit 2 Kindern. Mhm. Also das war alles sehr bequem. Aber auch sowas steht man durch. Ich saß dann, ich musste mich dann bei der ZBF, bei der zentralen Bühnenvermittlung da, ja, bei ZBV vorstellen, da musste ich dann irgendwas vorsprechen und da hatte ich ja schon 4,5 Jahre nicht Theater gespielt. Okay. Und hatte auch in der Zeit in Potsdam keine Rolle, die ich irgendwie vorstellbar fand. Ja. Und da habe ich dann Sachen aus der Schauspielschulzeit rausgekramt in meinem Koppel und habe mich dann da in der Badewanne im Bad eingeschlossen und habe dann meine eine so eine Rolle hier oxt und bin dann da, hab dann da vorgesprochen. Da haben sie mich auch gleich vermittelt ans Renaissance-Theater. Mhm. Das war dann meine erste Sache. Und dann saßen wir ein halbes Jahr in Marienfelde, weil wir da die Wohnung, wir hätten einen Tag später ausziehen können. Die haben uns sofort 1,000 Wohnungen angeboten, alle mit Blick auf die Mauer. Und da haben wir gesagt, nee, also vor allem da war meine Frau sehr stark. Nee, also das nicht. Dann haben wir eine Wohnung bekommen nach einem halben Jahr. Das war dann auch so eine ganz geile Wohnung im Riemers Hofgarten. Das ist so eine Alt-Berliner Bebauung. Da haben früher, als es gebaut wurde, war das die Wohnung für die Offiziere der Kaserne. Also entsprechend hochherrschaftlich war die ganze Anlage. Und die wurde 1980 bis 84 frisch saniert. Und wir sind ja 84 angekommen. Das war alles frisch gemacht. Und da saß die Wohnungsverwaltung von einer anderen Wohnung, die wir im Wedding mal angekickt haben. Und nachdem wir dann keinen Bock mehr hatten, weitere zu suchen und Marienfelde auch ein bisschen anstrengend wurde, wollte ich da eigentlich hingehen zu dieser Hausverwaltung und wollte sagen, wir nehmen die Wohnung da im Wedding, falls die noch da ist. Und am Abend vorher saßen wir mit Freunden zusammen und da erzählte einer, habt ihr schon mal in Riemers Hofgarten, wart ihr da schon mal? Und da sage ich, ja, da ist die Hausverwaltung, wo ich morgen hingehe, um da nach Wedding zu fahren. Ja, die haben da auch Sozialwohnungen, also weil das ja alles vom Senat saniert wurde, diese ganze Grundrestaurierung des Hofes wurde ja mit Senatsmitteln gemacht und die haben bis 1995 oder so haben die Mietpreisbindung und müssen so und so viel Prozent Sozialwohnungen stellen. Ja. Oh, dachte ich, aha. Dann bin ich da also hin. Und da, ja, da hatte ich auch schon Theater. Da war ich im Renaissance-Theater und hatte gerade also Proben und so. Und da saß mir dann diese Hausverwaltungsfrau gegenüber, so ein bisschen mit so Löckchen, so wie so eine etwas überaltete Hippie-Frau, die gerade so immer noch nach Griechenland fährt und sich da von irgendwelchen Fischern durchbumsen zu lassen. So sah die jeweils aus, also viel zu alt für die Ohrringe, die sie hat, aber sah so aus wie verhuschtes Hippie-Schäfchen da so. Und die saß da und ich sah da irgendwie voll wegen der Wohnung, aber nee, ich frage mal gleich, wie sieht es denn hier jetzt eigentlich aus mit Wohnungen? Wir sind eine Frau und drei Kinder und nein, wir im Hofgarten geht gar nichts. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Es war nur so eine Frage, weil, wissen Sie, wenn ich von der Probe komme abends, dann halte ich gerne hier an und gehe, völlig spannend. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich dachte, sie sieht so aus, als ob die darauf abfährt. Wenn ich nach der Probe steige ich gerne hier aus und dann laufe ich einmal so durch den Hofgarten, das ist so inspirierend, finde ich. Das ist einfach diese alten Innenhöfe hier, so, das ist so, das riecht so nach. Also, naja, ist aber schade. Also, ja, schade. Na, warten Sie mal. Ich rufe mal die Chefin an. Und dann konnten wir uns 2 Wohnungen da angucken.
Abgefahren.
Und dann haben wir da eine Wohnung gefunden, 190 Quadratmeter.
Oh, sehr gut.
Es waren zwar nur 4 Zimmer, eigentlich hätten wir 5 gebraucht, die hätten doch alle viel kleiner sein können, aber die Wohnung war einfach so abgefahren. Und da haben wir dann 20 Jahre gewohnt. Ja, so viele Dinge sind da so vorgefallen. Und dann habe ich am besten immer sehr viel Synchron gemacht. Ich habe da auch viel Theater gespielt noch.
Ja.
Nach dem Renaissance-Theater war ich viele Jahre an der Tribüne. Habe, glaube ich, den Regisseur meines Lebens kennengelernt, Rainer Behrendt.
Okay.
Mit dem habe ich sehr viele Inszenierungen gemacht. Der hat mir eigentlich wirklich erst beigebracht, was Theaterspielen bedeutet. Der hat aus mir Sachen rausgeholt, wo ich dachte, das kann nicht sein.
Nee.
Was will der Mann von mir? Aber es war dann wirklich so, dass Leute hinterher gesagt haben, das ist ja nicht zu verstehen, wie man sowas spielen kann. Das war genial. Also wirklich, der hat mit mir Sachen gemacht. Gedicht von, wie hieß denn der? Klabund. Klabundabend haben wir gemacht, da war ein Gedicht, aber einfach das Schreibmaschinenbüro, das ist einfach nur so eine Lebensgeschichte, wo so ein Mann in so ein Büro kommt, da sitzt jemand an der Schreibmaschine und er sagt, ja, ich möchte gerne mein Leben, und dann redet er und dann merkt man das ganze Leben, bis er dann sozusagen am Schluss dann stirbt, sozusagen, das blättert in diesem Gedicht da so ab und dachte, okay, weil ich die Probe da alles gesagt habe, wir machen eine Probe, Schreibmaschinenbüro, bist du morgen um 10 Uhr dran, dann dachte ich, naja, bis um 11 gehen. Und wir 3 Tage dran probiert, ich dachte, was macht der denn? Er sagte, nee, ich sehe da noch, weißt du, in den Zwischenraum, du siehst, wie der, man hört, das ist die Stufe, da ist er 20, da ist er verliebt, da ist er, wird er Vater, da wird er Großvater, da ist er irre, da ist er frustriert. Und ich dachte, was liest denn der da? Und dann hast du natürlich, okay, irgendwann hast du den ja begriffen, was der meinte, weil er hat ja nicht nur so theoretischen Quatsch erzählt, sondern er hat ja auch Bilder vermittelt. Und dann habe ich das geschnallt und dann hat das einen Spaß gemacht, dieses Leben Revue passieren zu lassen, vom jungen Mann bis zum alten Greis.
Ja, cool.
Und dann standst du da unter Thorsten Sense, ich weiß nicht, ob du Thorsten Sense kennst, der hat auch viel gesprochen und hat auch Musik gemacht und so. Aber mit dem habe ich auch Theater gespielt, der hat sich, er hat gesagt, er war 6-mal und hat sich in die 2. Reihe gesetzt, weil er nicht verstanden hat, was ich da mache. Das war. Und dann, so war Rainer Behrendt für mich. Das war für mich also der größte Theaterregisseur überhaupt. Und der, was mir rausgeholt hat, war genial.
Das heißt, du bist jetzt über Umwege nach West-Berlin gekommen.
Ja.
Bist am Theater angestellt und machst auch schon synchron.
Das habe ich sofort parallel gemacht, ja.
Und bewegen uns jetzt, in welchem Jahr sind wir?
Also 84 bin ich angekommen. Wir haben im Oktober habe ich angefangen, im September habe ich angefangen am Renaissance-Theater, 84.
Und wann bist du auf Oliver gestoßen? Er hat es mir erzählt, ich habe es jetzt erst gesagt, nicht mehr wieder parat, er hat es mir erzählt.
Oliver bin ich, also 84 war ich Renaissance-Theater bis 85, dann haben wir Berlin-Alexanderplatz gemacht an der Tribüne. Also müsste das eigentlich 85 im Herbst gewesen sein. Hm. Da haben wir Willkommen, ihr Helden, hieß dieses Stück. Das war auch so ein Ding, wo Rainer Behrendt mich völlig überrascht hat mit dem, was er aus mir rausgeholt hat. Weil da waren wir Soldaten aus dem Falklandkrieg. Ja. Oliver war so ein junger Offizier, der bei der Beerdigung des Kameraden, der da gefallen ist, im Falklandkrieg gestolpert ist. Und entsprechend wurde er von allen eben halt gemobbt und blöb.
Ja.
Und aber es waren immer so Rückblenden über Kriegsgeschehen und sonst irgendwas. Und ich war der Chef von denen da sozusagen, der Officer da, oder wie man das auch mal nennen mag. Und er hatte unter anderem eben halt auch einen Monolog, wie toll Krieg ist und wie das einfach so. Und ich stand dann da so vorne auf der Bühne und euphorisch redete da so schön über den. Und Rainer sagt, ja, ist toll, aber ich höre deinen Pazifismus. Was? Ja, ich höre, dass du das. Also, also lauter, und sagt, du kannst schreien, wie du willst, ich höre deinen Pazifismus. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Scheiße. Und dann denkst du, Mann, aber dann denkst du dir irgendwas aus und sagt, nee, du musst in dir suchen, du musst in dir irgendwas suchen, wo Aggression und sonst was. Also sitzt du zu Hause wieder in der Badewanne, weil ich habe immer in der Badewanne gelernt.
Okay.
Sitzt in der Badewanne und grübelst über irgendwelche Situationen in deinem Leben, die dich mit Hass erfüllt haben. Oder wirklich Leute eigentlich jetzt totschlagen können, weil du so wütend, so sauer und so aggressiv warst. Und versucht dann diese Situation dir vor Augen zu führen und das dann in diesen Text, also hinter diesen Text zu setzen, dass der Text dann so kommt wie. Also dazu muss man schon sehr viel Vertrauen auch zu dem Regisseur haben, weil du reißt ja deine Seele unheimlich weit auf. Der weiß jetzt nicht, was ich in meiner Badewanne empfunden habe.
Ja.
Das wird er mich auch nie fragen. Aber er weiß, dass ich ganz schön gesucht haben muss, um zu sagen, okay, da höre ich jetzt keinen Pazifismus. Jetzt glaube ich dir. Jetzt glaube ich, dass du Nazi sein könntest. Weil ich nie könnte, aber das ist der Beruf ihm halt. Und wenn du einen guten Regisseur hast, dann kann der dich dazu bringen, dass du. Und dann war es dann auch so, dass die Leute nach der Vorstellung, man ist ja dann relativ schnell hoch raus, dann waren die ja noch nicht alle aus dem Foyer und sagten, der Offizier da, um Gottes Willen, dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen, das ist ja eklig. Und dann denkst du dir, jawoll, du hast es geschafft. Und da, in dem Stück habe ich mit Oliver zum ersten Mal zusammen gespielt.
Okay.
Also ich glaube, das war 85 Herbst oder 86.
Hast du da auch schon Hörspiele gemacht? Ich habe jetzt gerade nachgedacht, dass du vorhin gesagt hast, dass du in deiner Leperstraße warst. Da gibt es ja auch wunderbare, oder gibt es ja nach wie vor Hörspielstudios, die klingen ja noch toll, die werden ja nicht mehr wirklich genutzt.
Nee, also leider, leider.
Für andere Sachen genutzt, aber...
Aber da, ja, doch, das hatte ich in der Zeit, als ich die 4 Jahre war, freiberuflich, war auch in der Potsdamer Zeit schon, wie gesagt, da ist man ja nicht in jedem drin. Ja. Da rennst du natürlich, als Schauspieler rennst du natürlich, weil in Berlin hast du ja Möglichkeiten, also Johannisthal sich vorzustellen. Mhm. Und in einer Leberstraße hinzugehen und sagen und sich dazu bewerben, ich möchte einfach auch mal an so einer Produktion teilnehmen und dann rufen, die sind ja auch immer interessiert gewesen, dass sie Theaterschauspieler haben für ihre Produktion.
Ja. Ja.
Und da hatte ich dann schon eine ganze Weile auch einige gute Hörspielproduktionen. War immer sehr anstrengend, weil sie eben Theaterschauspieler brauchten oder wollten,
ja,
haben die immer erst um 23 Uhr angefangen. Weil die dann nach der Vorstellung sind, okay, dann sind wir noch hin. Und haben dann noch eine Synchronmucke gemacht bis morgens um 5 Uhr oder so.
Das wäre ja meine Arbeitszeit. Also ich finde das ja, 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 eigentlich super. Aber
ja, ich bin auch so ein Nachtmensch, aber es ist dann manchmal schon, wenn du wirklich gespielt hast und Theater gemacht
hast. Ja, ja, klar, wenn du vorher schon was gemacht hast, ist es schwierig.
Und vor allem, wenn du um 10 Uhr wieder Probe hast. Okay. Deswegen musste man auch immer trinken.
Ja, ja, klar. Ich überlege noch gerade. Es lässt sich ja nicht vermeiden, über deine, auf deine Rolle zu kommen, die, die viele ja kennen mit George Clooney, dass du ja
so,
ja, angefangen hast, das auch zu machen. Aber bevor wir vielleicht, komme ich auch gar nicht mehr drauf. Viel interessanter finde ich, wie ist denn, also ich habe dich als letztes in Babylon Berlin gesehen.
Ja.
Na, da hast du nochmal den Gustav
Bös
gespielt. Und warst auf einmal warst also wieder im Fernsehen zu sehen. Du hast ja auch verschiedene Serienfiguren auch gespielt im Fernsehen.
Mhm.
Wie gibt es denn für dich eigentlich eine bevorzugte Weise als Schauspieler? Also bist du mittlerweile eher ein Mikrofonschauspieler oder sagst du, ach, irgendwie ist mir die Abwechslung ganz recht? Also für Oliver war es, glaube ich, dass er meinte, ich liebe die Abwechslung und habe so ganz viele Sachen gemacht und hat dann da seine Nische gefunden. Aber wie ist denn das für dich? Also du bist anscheinend ja noch überall so zu sehen und bist, machst das noch, aber...
Ja, aber ich habe Referenzen auf jeden Fall von dem, mit dem Mikrofon. Ich würde sagen, meine erste Adresse wäre immer, ich mache es nicht mehr, weil da fühle ich mich jetzt auch nicht mehr sicher. Vielleicht ist das albern, aber wäre mir dann auch vielleicht zu anstrengend. Also Theater ist eigentlich die Heimat.
Ja.
Also dafür habe ich auch gelernt. Das waren die 3 Jahre Schauspielschule waren ja nur für Theater. Da gab's, also das war sogar verpönt, wenn man da nebenbei Hörspiel oder irgend so gemacht hat oder Synchron. Das war eigentlich, war man da nicht gerne gesehen an dieser Schauspielschule. Die war wirklich für Theaterausbildung. Da haben sie auch gut gemacht. Und ich muss auch sagen, also gerade durch den Rainer Behrendt habe ich die meisten, und das waren bestimmt 8 Stücke, die ich da so gemacht habe, wo wirklich was mit Verwandlung zu tun hat.
Mhm.
Während zum Beispiel, und also das letzte wäre Film für mich. Das steht ganz hinten an.
Okay.
Das zum Beispiel mit dem Bös war auch eine Verwandlung. Aber die habe ich der Maske zu verdanken und dem Kostüm.
Ja. Ja.
Aber nicht irgendeinem Regisseur, der mich in diese Rolle hineingebracht hat.
Ja.
Weil es hat da keine Regie stattgefunden.
Mhm.
Also ich war schwerst enttäuscht. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, ich werde es mir dann irgendwann im ARD nächstes Jahr angucken. Ich glaube, dass die Bilder und dass die ganze Serie sicherlich sehr gut gemacht ist.
Ja, funktioniert gut.
Aber dazu brauche ich nicht Schauspieler sein.
Mhm.
Weil dazu brauche ich nur so die Begabung so weit zu haben, dass ich meine Worte auswendig kann.
Mhm.
Dass ich, also es hat mit mir keine Sau irgendwas gearbeitet.
Okay.
Also wenn mich jemand fragen würde, wie war denn die Arbeit mit der Tikwa? Sag ich nur, welche Arbeit denn?
Ja.
Der hat mit dem Beleuchtungsmeister, mit dem Kameramann, mit allen Möglichen gearbeitet, aber nicht mit mir. Also er hat mir, die haben mir eine Marke gemacht, bis wohin latschst du jetzt, guckst du nach rechts, dann noch ein bisschen höher den Kopf, ja, so ist gut.
Mhm.
Und dann mal drehen wir mal, pass auf, dann kommst du drin. Das war der Bürgermeister, der eine reale Figur. Und da kommt keine Sau irgendwann und sagt dir mal, was nur wir glauben, dass der Bürgermeister ein ganz schräger Typ war, der war, oder der war ängstlich, oder der war so richtig hau drauf, oder der war irgendwas. Nein, kein Mensch sagt dir irgendwas.
Okay.
Die gehen vielleicht davon aus, dass du dich selber kümmerst.
Ja,
ich weiß nicht, aber,
ja,
aber du weißt doch nicht, welche Idee der Regisseur hat. Beim Theater, also Also der Behrend hatte immer, der hatte Bilder und Visionen. Ja. Und die, deswegen hatte das ja keinen Sinn, mit einer vorgefertigten Rolle, so wie in den 20er Jahren, wo jeder immer mit seinem fertigen Text auf die Bühne kam und hatte dargestellt, weil du weißt ja nicht, was der Regisseur jetzt aus der Sache drehen will, wo der das hinhaben will. Aber dazu musst du mit dem Schauspieler mal reden und nicht nur ihn verkleiden. Ja, klar. Also ich fühlte mich sehr gut angezogen, wirklich. Also wenn man da einen Preis für die beste Nebenrolle, würde ich sagen, das kriegt auf jeden Fall die Maske und das Kostüm, aber nicht Icke, weil ich habe das gemacht. Also ich fühlte mich da echt eher verarscht. Ich habe auch meiner Agentin gesagt, sie soll mich ruhig rausschmeißen aus ihrer Agentur, weil ich habe keinen Bock auf Drehen. Okay. Weil ich finde Drehen stinkelangweilig, weil du sitzt 80% des Tages rum, musst in den Startlöchern hängen, dass du dann ad hoc da bist. Okay, ist eine Leistung, die muss man bringen, aber das hat nichts damit zu tun, weil sie casten heutzutage ja so lange, bis sie den gefunden haben, den sie als Typen genau so haben wollen. Und dann sagen sie dir, bloß nicht spielen. Ja. Bloß nicht spielen. Einfach nur das Denken und der Text muss flüssig runterkommen, aber bloß jetzt nicht noch irgendwie eine Stirn runzeln oder irgendwas. Nein, bloß nicht spielen. Okay. Klar, kann ich auch verstehen. Die Kamera ist groß drauf und wenn du dir das Gesicht verziehst, ist irgendwie zu viel. Aber dann brauche ich da nicht Schauspieler. Also, ich sage das immer wieder, James Stewart in den 50er Jahren, weiß ich, ob der dir was sagt, der hat gesagt, er versteht den Hype um die Filmschauspieler überhaupt nicht. Obwohl er viel gedreht hat, aber er sagt, Filmschauspieler ist für ihn einfach nur Text wie Wasser und aufpassen, dass man nicht gegen die Möbel läuft. Und genau so ist es. Also was die immer heute mit ihren roten Teppichen darunter frusteln, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Beim Synchron arbeite ich 10-mal so viel. Okay. Weil da musst du dich auch in die andere Rolle hineinbegeben. Mhm. Du musst Charakter zeigen, du musst Gefühle zeigen, du musst das alles. Dann musst du auch noch musikalisch genug sein, um den Rhythmus des anderen auf. Du musst dich also auch noch in eine Glocke begeben und darfst aber trotzdem nicht so klingen, als ob du eingezwängt bist. Du musst frei klingen, als ob der eben halt Deutsch spricht. Du musst also, schauspielerisch ist die Herausforderung viel größer, als wenn mich jemand castet und mir sagt, spiel bloß nicht. Mhm. Dann muss ich ja nur einen Text lernen. Okay, das kann aber jeder. Das lernen die Kinder in der Schule schon, in der dritten Klasse, wenn sie ihre Gedichte lernen, dann lernen sie auch Text. Okay. Und also Filmschauspieler werden für mich total überschätzt. Außen so Hörbücher finde ich noch ein bisschen, also Theater wäre Nummer eins, obwohl ich es jetzt nicht mehr machen würde, glaube ich. Aber danach käme Hörbücher, weil im Gegensatz zum Synchron hat man beim Hörbuch halt den großen Vorteil, dass man selbstbestimmend ist. Ja. Ich gebe der Figur den Charakter, wie ich ihn, also der Autor gibt den natürlich auch vor, aber ich gebe den stimmlichen Duktus, wenn der Autor nicht bei jeder Figur schreibt, der mit seiner schrillen Stimme, der mit seinem Lispeln, der mit seiner tiefen Stimme, aber wenn er einfach nur Figuren beschreibt, der Dicke und der Dünne und der Schmale und der Lange und so, dann kann ich mir überlegen, wie würde ich denken, das ist der Negative, der sollte vielleicht erstmal gar nicht mal so negativ klingen, das ist nicht so. Mhm. Also du kannst dir selber die Figuren entwickeln, das ist im Gegensatz zum Synchron noch eine schauspielerische Freiheit, die man sich nehmen kann. Deswegen macht mir das noch mehr Spaß. Und mir redet keiner rein, wie ich was zu betonen habe. Was beim Synchron ja auch immer ein bisschen anstrengend ist.
Aber wie liest du denn da die ganzen Bücher, liest du doch nicht vorher komplett durch? Ich meine, jetzt, du kommst gerade aus dem Studio, es war doch so ein 1000-Seiten-Schinken. Ja. Das ist ja, also, oder bereitest du das Seite für Seite vor, streichst du das an mit irgendwelchen Farben und damit du weißt, welche Figur oder so?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe am Anfang so ein bisschen schon so gearbeitet, ich mache das ja schon ewig lange und da waren ja auch Sachen dabei am Anfang, wo ich mir dreimal, entschuldigt bitte, ich rülpste schon wieder, wo ich mir Sachen dann noch angeschmalt habe, aber nie, also ich habe nie Betonungsstriche gemacht. Das habe ich nie gemacht, aber Figuren schon, aber ich habe dann, wenn ich es einmal gelesen habe, am Anfang habe ich es dreimal gelesen vorher, weil man natürlich dachte, oh Gott, aber den machst du nicht, versprichst du dich nicht, aber das hilft ja überhaupt nichts, dann kannst du 10-mal lesen, versprechen tust du dich ja trotzdem.
Klar.
Das hilft ja überhaupt nichts und der Nachteil ist, wenn du es vorher so oft gelesen hast, dann sind die Bilder, die beim Lesen entstehen müssen, die sind schon fertig. Ja. Und alle Regisseure haben immer, du bist viel zu schnell. Sag ich, wieso viel zu schnell? Also ich bin ja sowieso jemand, der relativ schnell babbelt.
Ja.
Aber wieso viel zu schnell? Naja, du liest jetzt so schnell weg, da können wir doch gar nicht nachvollziehen, welche Bilder entstehen. Aber sie sind doch klar, die Bilder. Dir, weil du es schon dreimal gelesen hast. Und der Helmut Krauss hat mir das einmal, da hatten wir zusammen mal so ein Feature und da haben wir uns in der Wohnung bei ihm getroffen und da habe ich gesagt, na und, wollen wir das jetzt mal nochmal durchlesen? Da sagt er, nein, das machen wir nicht, weil wir lesen es Prima Vista, weil wenn wir ins Studio gehen und ich lese den Text in dem Moment, wo ich ihn dann, dass ich ihn in dem Moment erfasse und verstehe, dann habe ich genau den Rhythmus, den der Hörer auch braucht. Wenn ich ihn vorher gelesen habe, bin auch ich einfach zu schnell, weil ich es schon längst verarbeitet habe und die Bilder sind schon da und die Bilder müssen entstehen beim Lesen. Und das habe ich mir verinnerlicht. Ich lese immer jedes Hörbuch so die ersten, in dem Buch waren sogar die ersten 100 Seiten. Manchmal sind es weniger, manchmal sind es mehr. Aber einfach nur, um das Genre zu erforschen. Ist es Psycho-Thriller, ist es geheimnisvoll? Wird das ganze Ding so schwebend? Oder ist es so ein vordergründiger Ritter-Hau-drauf-Roman? Oder ist es eine ganz sentimentale Liebesgeschichte? Das muss man ja wissen, damit, wie man so reingeht in so ein Buch. Aber alles andere lese ich gerne Prima Vista, weil es einfach mich bei der Stange hält. Mhm. Und ich finde es auch viel spannender für mich im Studio, wenn ich es noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Und dass die Figuren manchmal, dass man da manchmal, wenn dann lange Rede ist und du weißt jetzt nicht, oh Scheiße, wer spricht denn da jetzt, wenn es nicht vorher angekündigt wird, macht man dann später am Anfang, wenn man schon sieht, oh, das ist jetzt eine lange Rede, bevor man oder man verlässt sich auf seine Intuition und denkt einfach, das ist Herr Müller, der da liest und stellt dann vor, ach nee, ist doch Frau Müller, muss man es halt nochmal machen. Ja. Oder man macht vorher, warte mal, wer spricht denn jetzt hier? Okay, danke, wir wissen Bescheid.
Ja, okay.
Aber sich deswegen so groß vorbereiten, ist nicht gut. Ich halte es auch für nicht besonders geschickt, wenn man diese Betonungskringelchen reinmacht.
Ja.
Weil ich denke, man ist damit eingeschränkt. Weil ich frage die Kollegen dann immer, wenn ich manchmal so ins Atelier komme, wo vor mir jemand gesessen hat, der so ein Notenblatt daraus gemacht hat, ob er Kinder hat. Und oftmals, und ob er seinen Kindern dann auch vorliest. Ja, klar. Und ob er dann auch Kringel macht. Oder ob er seinen Kindern etwas schlecht vorliest. Nein, natürlich nicht. Ja. Und mit falschstellter Stimme und allen Betonungen? Ja, natürlich. Siehst du, das reicht doch schon.
Ja.
Du musst einfach nur an deine Kinder denken, dann brauchst du diese ganzen Betonungen. Weil wenn du der Logik des Buches folgst, dann erschließt sich die Betonung. Es gibt natürlich auch beschissene Autoren, da kannst du aber auch mit Kringeln nicht viel retten. Aber eigentlich braucht man das nicht. Das hier habe ich zum Beispiel, das ist jetzt, hat auch noch ein bisschen, ist ja ganz kurz noch.
Ja.
Hat so ein bisschen was eitelt. Natürlich, man muss ja auch mal, obwohl ich gerade gesagt habe, man muss nicht eitel sein als Schauspieler, aber heute musste ich mitbringen, weil das ist die Einladung zu meinem 60. Geburtstag. Was inzwischen schon fast 6 Jahre her ist.
Ja.
Aber ich bin da so stolz drauf. Ich finde das so genial, dass ich den einfach mal vorspielen was.
Ja, sehr cool.
Aber ich bin so stolz auf mich. Ich kriege gleich Tränen in die Augen.
Ich finde, es ist auch der schönere Abschluss. Wir lassen das lesen. Prima Vista kann man das oft erleben mit dem Oliver auf der Bühne. Das heißt, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist, dass du das erzählt hast.
Das war Detlef Bierstedt und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in dieser Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst
und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss und bis zum nächsten Mal bei
Hörgestalten.